Einheit 6 Geologie The Changing Earth Reader. Einheit 6 Geologie The Changing Earth Reader Stuff 4. Kapitel 1. Die sich verändernde Erdoberfläche. Hätte man im Mittelalter in Europa gelebt, wäre die Vorstellung, dass sich die Erde verändert, verrückt vorgekommen. Damals glaubte man, dass es Berge, Täler und andere Landschaftsmerkmale schon immer gegeben habe. Zwar kam es manchmal zu seltenen Naturkatastrophen. Erdbeben zum Beispiel erschütterten den Boden und lösten Erdrutsche aus. An manchen Orten brachen Vulkane aus und ließen Lavafontänen oder rotglühendes, geschmolzenes Gestein in die Höhe schießen. Allerdings betrachteten die Menschen diese Katastrophen als Strafen Gottes und nicht als eine Veränderung der Erde. Weltkarte von 1570 NCHR. Die große Frage: Wie veränderte sich das Verständnis der Menschen darüber, was auf der Erdoberfläche geschah, im Laufe der Zeit? NSOW. Im 14., 15. und 16. Jahrhundert stachen europäische Entdecker auf Entdeckungsreisen in See. Sie entdeckten neue Kontinente und Inseln. Kartografen erstellten die ersten relativ genauen Karten der gesamten Welt. Als die Leute diese Karten studierten, bemerkten sie etwas Interessantes. Mehrere Kontinente sahen aus, als könnten sie wie Teile eines Puzzles zusammenpassen. Schauen Sie sich eine Weltkarte oder einen Globus an. Sehen Sie, wie der östliche Rand Südamerikas aussieht, als würde er in den westlichen Rand Afrikas passen? Wenn man diese beiden Kontinente irgendwie über den Atlantik zusammenschieben könnte, würden ihre Ränder übereinstimmen. Die Menschen fragten sich, ob die Kontinente einst verbunden waren und sich später wieder trennten. Das schien zunächst eine lächerliche Idee zu sein. Wie könnten sich Kontinente auf einem Planeten bewegen, der sich nie verändert hat? Mächtige Kräfte und allmähliche Veränderung. Während des 18. und 19. Jahrhunderts gelangten viele Menschen mit wissenschaftlichen Beobachtungen zu der Überzeugung, dass sich die Merkmale der Erdoberfläche tatsächlich verändern. Sie bemerkten, wie große Felsmassen im Laufe der Zeit scheinbar angehoben wurden und Klippen und Berge bildeten. Sie begannen zu glauben, dass einst hohe Berge durch Wind, Regen und Eis abgenutzt worden waren und dass durch sie fließende Flüsse im Laufe der Jahrtausende Täler geformt hatten. Diese Wissenschaftler fanden Hinweise darauf zu unterschiedlichen Zeiten in der Vergangenheit. Sie fanden auf Berggipfeln Gesteinsschichten, die Fossilien enthielten, die konservierten Überreste von Dingen, die vor langer Zeit lebten. Diese Wissenschaftler beobachteten, wie große Gesteine nach und nach in winzige Stücke, sogenannte Sedimente, zerfielen. Sie sahen, wie sich neues Gestein bildete, als sie beobachteten, wie vulkanische Lava abkühlte und erhärtete. Fossilien geben Aufschluss über die Geschichte der Erde. Shenkuas Beobachtungen. Shenkua war ein chinesischer Wissenschaftler und Mathematiker, der von 1031 bis 1095 NCHR lebte. Er untersuchte Gesteine und Fossilien und machte zahlreiche Beobachtungen der Oberflächenmerkmale der Erde. Shenkua erkannte, dass die Erdoberfläche sehr langsam durch mächtige Kräfte geformt wird. Manche Kräfte zermürben Steine. Andere erschaffen neue Steine und schieben sie in die Höhe, sodass sie zu Bergen werden. Zu diesen Schlussfolgerungen gelangte Shenkua hunderte Jahre vor europäischen Wissenschaftlern. All diese Beobachtungen führten viele Wissenschaftler zu der Annahme, dass mächtige Naturkräfte am Werk seien, die die Erdoberfläche veränderten. Es wurde angenommen, dass die meisten dieser Veränderungen sehr langsam erfolgten. Über lange Zeiträume summierten sich langsame, allmähliche Veränderungen und führten zu dramatischen Ergebnissen. Diese Wissenschaftler waren davon überzeugt, dass sich die Gesteinsoberfläche der Erde im Laufe der langen Geschichte des Planeten kontinuierlich verändert hatte. Es hatte sich in der Vergangenheit verändert und die Erde veränderte sich auch in der Gegenwart. Diese Ideen legten den Grundstein für die moderne Wissenschaft der Geologie. Geologie ist die Lehre vom Aufbau der Erde und den Kräften und Prozessen, die sie formen und verändern. Gesteine sind in der Geologie sehr wichtig. Das liegt daran, dass Gesteine Hinweise darauf enthalten, wie sich die Erdoberfläche im Laufe der Zeit verändert hat. Gesteine geben zusammen mit Fossilien Aufschluss über die Geschichte der Erde. Suche nach Hinweisen, wie sieht es also mit dem Puzzlespiel der Kontinente aus? Im 19. und frühen 20. Jahrhundert untersuchten Geologen die Gesteinsschichten auf den Kontinenten. Sie machten viele interessante Entdeckungen. Beispielsweise stimmen die Gesteinsschichten entlang der Nord- und Ostküste Südamerikas mit den Gesteinsschichten entlang der Westküste Afrikas überein. Außerdem ähneln die Kohle- und Salzvorkommen im Osten Nordamerikas denen in Südeuropa. Geologen fanden Fossilien eines alten Farns namens Glossopteris in ähnlichen Gesteinsschichten in Afrika, Indien, Australien und Südamerika. Sie fanden Fossilien eines alten Reptils, Lystrosaurus, sowohl im südlichen Afrika als auch in Indien. In Südamerika und Afrika wurden Fossilien eines anderen alten Reptils, Cynognathus, direkt auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans gefunden. Diese Entdeckungen schienen darauf hinzudeuten, dass die Kontinente einst existierten. Mehrere Wissenschaftler schlugen Erklärungen vor, aber sie waren ziemlich weit hergeholt. Bei einer davon handelte es sich um einen gigantischen Ausbruch aus der Mitte der Erde, der das ganze Land auseinanderriss. Ein anderer schlug vor, dass ein Teil des Erdlandes abbrach und zum Mond wurde und was übrig blieb, die NSEW-Legende wurde. Gesteinsschichten, Kohle- und Salzfossilien, Entdeckungen von Gesteinsschichten sowie Kohle und Salz deuteten darauf hin, dass die Kontinente einst verbunden waren. Kontinente. Nur wenige Menschen schenkten diesen Ideen große Aufmerksamkeit. Es brauchte eine bessere Erklärung, eine mit Beweisen, die sie untermauerten. In den frühen 1900er Jahren sorgte Alfred Wegener für genau das. Auftritt von Alfred Wegener. Der in Deutschland geborene und ausgebildete Alfred Wegener interessierte sich für viele wissenschaftliche Themen, darunter Wetter, Astronomie und kalte Polarregionen. Um 1910 las Wegener eine wissenschaftliche Arbeit über ähnliche Fossilien und Gesteinsformationen, die auf verschiedenen Kontinenten gefunden wurden. Er war fasziniert von dem Geheimnis der passenden Kontinente und wollte dieses Rätsel lösen. Wegener sammelte Beweise. Er fasste Entdeckungen zusammen, die viele andere Wissenschaftler über Felsformationen, Fossilien und Gebirgszüge gemacht hatten. Polarforscher hatten kürzlich in der Antarktis Fossilien von Glossopteris ausgegraben. Ähnliche Fossilien wurden bereits zuvor in anderen Teilen der Welt gefunden. Dies schien darauf hinzudeuten, dass die eisbedeckte Antarktis einst mit Südamerika, Afrika, Indien und Australien verbunden gewesen sein könnte. Es bedeutete auch, dass es in der Antarktis einst ein Klima gab, das warm genug war, um Farne wachsen zu lassen. Aus diesen Beweisen schloss Wegener, dass alle heutigen Kontinente vor langer Zeit zu einer riesigen Landmasse zusammengewachsen seien. Wie bei jeder neuen Entdeckung war ihm klar, dass seine Schlussfolgerungen in Zukunft durch weitere Beweise geändert oder in Frage gestellt werden könnten. Dennoch glaubte er, dass die vorhandenen Beweise seine Schlussfolgerungen stützten. Alfred Wegener. Entdeckungen am Meeresboden im Jahr 1872 brach das Forschungsschiff HMS Challenger zu einer vierjährigen Mission auf, um Informationen über den Meeresboden zu sammeln. Das Schiff besuchte alle Ozeane außer dem Arktischen Ozean. Wissenschaftler an Bord holten Schlamm, Steine und Meereslebewesen vom Meeresboden. Challenger-Wissenschaftler führten außerdem Sondierungen oder Messungen der Wassertiefe durch, indem sie Beschwerteleinen ins Wasser ließen. Sie maßen die Leine ab, bis das Gewicht auf dem Boden landete. Die Wissenschaftler nutzten die Sondierungen, um grobe Karten des Meeresbodens an verschiedenen Orten zu erstellen. Sie entdeckten, dass der Meeresboden weite Ebenen, hohe Bergketten und tiefe Täler aufweist. Kontinente, die auseinanderdriften, wenn Wegeners Schlussfolgerungen richtig waren, wie waren die Kontinente dann auseinandergerückt? Ein wichtiger Hinweis kam aus dem Meer. Zu Wegeners Zeiten war der Ozean noch weitgehend unerforscht. In den 1870er Jahren entdeckten Wissenschaftler jedoch, dass ein Großteil des Meeresbodens aus Basalt bestand, einem schweren, dichten Gestein, das entsteht, wenn Lava abkühlt und erhärtet. Lava ist Magma, das aus der Tiefe der Erde über die Erdkruste ausgebrochen ist. Die meisten Gesteine, aus denen die Kontinente bestehen, sind leichter und weniger dicht als Basalt. Zeitschrift der HMS Challenger, HMS Challenger. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie Eis in ein Glas Tee oder Limonade gegeben haben. Das Eis schwebte, oder? Eis schwimmt, weil es eine geringere Dichte als Wasser hat. Wegener dachte über die Tatsache nach, dass die Gesteine, aus denen Kontinente bestehen, weniger dicht sind als die Gesteine vor 200 Millionen Jahren und vor 30 Millionen Jahren. Aktuelle Veränderungen der Erdoberfläche gemäß Wegeners Theorie der Kontinentaldrift auf dem Meeresboden. Was wäre, wenn Kontinente wie riesige Eisstücke wären? Er fragte sich. Könnten sie über den dichteren Felsen des Meeresbodens schweben und sich bewegen? Im Jahr 1915 veröffentlichte Wegener ein Buch mit dem Titel Die Ursprünge der Kontinente und Ozeane. Darin stellte er seine Hypothese darüber vor, wie sich die Kontinente der Erde im Laufe der Zeit bewegt hatten. Er nannte den Prozess Kontinentaldrift. Wegener vermutete, dass die Erde vor Millionen von Jahren eine einzige riesige Landmasse besaß. Er beschrieb es als Superkontinent und nannte es Pangaea, vom griechischen Wort Pangaia, was die ganze Erde bedeutet. Irgendwann haben sich Pangaea gegenseitig getroffen. Als sich die Kontinente bewegten, rissen Gebirgszüge auseinander. Felsformationen spalteten sich. Neue Ozeane füllten die immer größer werdenden Lücken zwischen den Landmassen. Gruppen von Pflanzen und Tieren, die einst zusammengelebt hatten, wurden getrennt. Als die Kontinente drifteten, veränderte sich ihr Klima. Das Klima in der Antarktis beispielsweise wurde so kalt, dass die Pflanzen und Tiere des Kontinents starben. Nur ihre Fossilien blieben übrig, begraben unter Schnee und Eis. Das fehlende Puzzleteil Wegeners Kontinentaldrift-Hypothese erklärte die Passung der Kontinente. Es wurde erklärt, wie übereinstimmende Gesteine, Fossilien und Landmerkmale an verschiedenen Orten landeten. Es erklärte auch, wie sich das Klima auf einigen Kontinenten verändert hatte. Wieder andere Wissenschaftler kritisierten Wegeners Ideen und lehnten seine Hypothese ab. Warum? Es erklärte nicht, wie sich driftende Kontinente tatsächlich bewegten. Er hatte keinen natürlichen Prozess identifiziert, der stark genug ist, um riesige Landstücke langsam über die Erdoberfläche zu bewegen. Es gab jedoch einen guten Grund, warum Wegener es nicht gefunden hatte. Es war unter der felsigen Erdkruste verborgen. Alfred Wegeners Hypothese der Kontinentalverschiebung erklärte viele der Warum-Fragen. Es erklärte, warum die Ränder mancher Kontinente wie Puzzleteile zusammenpassen. Es erklärte, warum Kontinente, die durch riesige Ozeane getrennt sind, ähnliche Arten von Gesteinsformationen und Fossilien aufweisen. Was die Hypothese nicht erklären konnte, war das Wie. Wie könnte sich eine Masse aus festem Gestein, so groß wie Asien oder Nordamerika, Tausende von Kilometern über die Erdoberfläche bewegen? Dazu wäre eine enorm starke Kraft nötig. Zu Wegeners Zeiten kannten die Geologen keine Kraft auf der Erdoberfläche, die stark genug wäre, um Kontinente zu bewegen. Kapitel 2: Erdschichten und bewegliche Platten. Die große Frage, wie interagieren tektonische Platten und Erdschichten, um die Erdoberfläche zu verändern? Infolgedessen lehnten die meisten Geologen die Idee einer Kontinentalverschiebung ab. Jahrzehntelang wurde Wegeners Hypothese scharf kritisiert. Dennoch glaubten einige Geologen, Wegener sei auf dem richtigen Weg. Was wäre, wenn die treibende Kraft hinter der Kontinentaldrift unter der Erdoberfläche läge? Wie kann man herausfinden, was sich unter der Erdkruste befindet? Seltsamerweise halfen Erdbeben den Wissenschaftlern, diese Fragen zu beantworten. Was Wellen offenbaren, haben sie schon einmal einen kleinen Stein in einen Teich geworfen. Von der Stelle, an der der Stein auf die Wasseroberfläche trifft, breiten sich kleine Wellen aus. Obwohl man sie nicht sehen kann, breiten sich Wellen auch unterhalb der Wasseroberfläche durch das Wasser aus. Ein Erdbeben ist ein bisschen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Bei einem Erdbeben bebt der Boden. Die Erschütterungen werden durch Energiewellen verursacht, die von der Erdbebenquelle durch die Erde wandern. Wissenschaftler nennen diese seismischen Wellen. Starke seismische Wellen können sehr weite Strecken zurücklegen. Sie können durch die Erdkruste und tief in ihr Inneres wandern. Ungefähr zu der Zeit, als Alfred Wegener über die Kontinentalverschiebung nachdachte, untersuchten Wissenschaftler das Erdinnere mit Hilfe seismischer Wellen. Wie? Mit Instrumenten namens Seismographen verfolgten sie seismische Wellen, die sich durch den Planeten ausbreiteten. Seismische Wellen bewegen sich auf leicht unterschiedliche Weise, wenn sie sich durch unterschiedliche Materialien bewegen. Sie bewegen sich beispielsweise schneller durch Feststoffe als durch Flüssigkeiten. Die Untersuchung seismischer Wellen half Wissenschaftlern, die vier Hauptschichten der Erde zu identifizieren. Die tiefste Schicht der Erde ist ein fester innerer Kern aus sehr heißem Metall. Dieses Metall kann fast so heiß sein wie die Sonnenoberfläche. Die nächste Schicht, der äußere Kern, besteht ebenfalls aus heißem Metall, ist jedoch flüssig und nicht fest. Der Mantel umgibt den äußeren Kern. Der Mantel ist die größte und dickste Schicht der Erde und besteht aus sehr heißem, sehr dichtem Gestein. Das Gestein ist im unteren und oberen Teil des Erdmantels fest. Dazwischen liegt jedoch ein Bereich, in dem das Gestein weder flüssig noch fest ist. Die kontinentale Kruste besteht aus einer festen Gesteinsmasse, die als Grundgestein bezeichnet wird. Grundgestein ist die äußere Schicht der Erdkruste. Grundgestein ist oft mit Unter- und Oberboden bedeckt. Der Mutterboden unterstützt das Pflanzenleben. Die durch Hitze und Druck verursachte langsame Bewegung und das Verhalten dieses Materials wirken sich auf die Erdoberfläche aus. Über dem Erdmantel befindet sich die äußerste Schicht der Erde, die dünne, felsige Kruste. Es gibt zwei Arten von Kruste, ozeanische Kruste und kontinentale Kruste. Die ozeanische Kruste ist von Meerwasser bedeckt. Der größte Teil der kontinentalen Kruste besteht aus trockenem Land, aber ein Teil der Kruste an den Rändern ist von Wasser bedeckt. Die ozeanische Kruste ist dünner, aber schwerer als die kontinentale Kruste. Für Wissenschaftler, die sich für die Kontinentalverschiebung interessieren, war es das sich langsam bewegende Material in der Mitte des Erdmantels, das ihre Aufmerksamkeit erregte. Hat die Materialbewegung im Erdmantel auch zur Krustenbewegung beigetragen? Könnte dies ein Grund für die Drift der Kontinente sein? Einige Wissenschaftler dachten es. Bevor sie jedoch sicher sein konnten, brauchten sie Beweise dafür, dass sich die Erdkruste tatsächlich bewegte. Innerer Kern, äußerer Kern, Mantelkruste. Hinweise vom Meeresboden in den 1940er und 1950er Jahren ermöglichten neue Technologien Wissenschaftlern die Erstellung detaillierter Karten des Meeresbodens. Die Karten zeigten lange Ketten von Unterwasserbergen, sogenannte mittelozeanische Rücken, in allen Ozeanen der Erde. In der Mitte dieser Bergrücken verlief ein Spalt oder Spalt. Der Riss war wie eine Naht in einem Hosenbein, wo zwei Stoffstücke zusammentreffen. Wissenschaftler haben Gesteinsproben von mittelozeanischen Rücken ausgebaggert. Alle Steine waren aus Basalt. Mittelozeanische Rücken schienen wie lange, dünne Vulkanketten zu sein, die über den Meeresboden verliefen. Wissenschaftler sammelten Gesteine in verschiedenen Entfernungen vom Graben entlang eines mittelozeanischen Rückens. Sie entdeckten, dass sich am Rand des Grabens erst vor kurzem Gestein gebildet hatte. Die weiter vom Riss entfernten Felsen waren älter. Je weiter sich die Wissenschaftler auf beiden Seiten vom Spalt entfernten, desto älter waren die Felsen. Kontinentaler Krustengraben. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass sich mittelozeanische Rücken entlang riesiger Risse in der Erdkruste bilden. Magma unter der Kruste bricht als Lava durch diese Risse aus. Die Lava kühlt zu Basalt ab und bildet auf beiden Seiten des Grabens neue ozeanische Kruste. Wenn neue Kruste hinzugefügt wird, wird die ältere Kruste nach außen, vom Spalt weg, gedrückt. Zoll für Zoll, Jahr für Jahr, breitet sich die ozeanische Kruste nach außen in Ozeanbecken auf beiden Seiten der mittelozeanischen Rücken aus. Wissenschaftler nannten diesen Prozess Meeresbodenausbreitung. Sie stellten die Theorie auf, dass sich die Kontinente, die an den Ozean grenzen, langsam auseinander bewegen, wenn sich der Meeresboden langsam ausdehnt. Hier war eine Erklärung, wie Kontinente driften könnten. Wissenschaftler wussten, dass die Erde nicht größer wird. Wenn sich entlang mittelozeanischer Rücken neue Kruste bildet, muss die alte Kruste an anderer Stelle zerstört werden. Wissenschaftler vermuteten, dass tiefe Meeresgräben Orte sind, an denen Kruste in den Erdmantel absinkt. In den 1960er Jahren entwickelten Wissenschaftler eine neue Theorie darüber, wie sich die Erdoberfläche verändert. Sie nannten die Theorie Plattentektonik. Mantel mittelozeanischer Rücken Meeresboden Grabenbruch ozeanische Kruste Meeresboden Ausbreitung Ozeanbecken. Bewegliche Plattenwissenschaftler lernen immer noch etwas über die Plattentektonik. Die Theorie der Plattentektonik besagt, dass die Erdkruste zusammen mit der festen Oberfläche des Erdmantels in Abschnitte zerfällt. Diese riesigen Felsplatten werden Nordamerikanische Platte, Juan de Fuca Platte, Kokosplatte, Karibische Platte, Nazca Platte, Südamerikanische Platte, Afrikanische Platte, Antarktische Platte, Scotia Platte, Pazifische Platte, Tektonische Platten der Erde genannt. Tektonischen Platten. Tektonische Platten passen eng zusammen. Sie sind jedoch nicht fest angebracht, sie können sich bewegen. Sie bewegen sich aufgrund der Hitze und des Drucks im Erdmantel. Während sich das Material im Erdmantel langsam bewegt, übt es einen enormen Druck auf die darüber liegenden Platten aus. All diese Druckkräfte bewegen sich seit Milliarden von Jahren langsam und interagieren mit den tektonischen Platten der Erde. Sie interagieren hauptsächlich entlang ihrer Ränder oder Grenzen. An Plattengrenzen treffen zwei oder mehr tektonische Platten aufeinander. Eurasische Platte, Philippinische Meeresplatte, Indo-Australische Platte, Arabische Platte, Pazifische Platte. Eine Frage der Zeit, an manchen Grenzen bewegen sich tektonische Platten auseinander. Wenn sich die Platten trennen, fließt geschmolzenes Gestein aus dem Erdmantel in den Raum dazwischen und bildet neue Kruste. Mittelozeanische Rücken sind ein Beispiel für diese Art der Plattenwechselwirkung. Tektonische Platten entlang des mittelozeanischen Rückens im Atlantischen Ozean bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 bis 5 cm pro Jahr auseinander. Das scheint vielleicht nicht viel zu sein, aber es summiert sich. Vor 200 Millionen Jahren schlossen sich die Landmassen Nordamerikas und Europas zusammen. Ebenso Südamerika und Afrika. Dank trennender Platten liegen diese Kontinente nun auf gegenüberliegenden Seiten eines riesigen Ozeans. An anderen Plattengrenzen kollidieren tektonische Platten oder stoßen zusammen. An manchen Stellen prallen kollidierende Platten langsam aufeinander. Die Kruste an ihren Rändern zerknittert allmählich und wird immer höher gedrückt, wodurch Berge entstehen. An anderen Stellen gleitet eine der kollidierenden Platten unter die andere. Entlang der Westküste Südamerikas kollidieren auf diese Weise zwei Platten. Eine schwerere ozeanische Platte schiebt sich unter eine leichtere Kontinentalplatte. Wissenschaftler nennen diesen Vorgang Subduktion. Durch die Subduktion ist vor der Küste Chiles und Perus ein tiefer Meeresgraben entstanden. Es spielte auch eine Rolle bei der Entstehung der hochaufragenden Anden am westlichen Rand Südamerikas. Ähnliche Plattenwechselwirkungen haben im Laufe der langen Erdgeschichte Gebirgszüge gebildet. Schließlich gleiten tektonische Platten seitlich aneinander vorbei. Es ist nie ein reibungsloser Prozess. Plattenkanten drücken fest zusammen. Sie bleiben oft stecken, während sich die tektonischen Platten auseinander bewegen. Tektonische Platten kollidieren. Tektonische Platten gleiten seitlich aneinander vorbei. Kernschlussfolgerungen: möglicherweise haben Sie noch nie von der dänischen Wissenschaftlerin Inge Lehmann gehört. Unter Seismologen ist sie jedoch berühmt. Um 1900 gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Erde nur aus drei Schichten bestehe, einer äußeren Kruste, einem festen Mantel und einem flüssigen Kern. Lehmann untersuchte seismografische Aufzeichnungen von Erdbeben. Sie analysierte, wie sich seismische Wellen veränderten, während sie sich durch das Erdinnere bewegten. Lehmann sammelte Tausende von Daten. Sie sah Muster im Verhalten seismischer Wellen, wenn sie sich durch die Erde bewegten. Lehmann kam zu dem Schluss, dass der Erdkern aus zwei Teilen besteht, einem flüssigen Außenkern und einem festen Innenkern. 1936 gab sie ihre Erkenntnisse bekannt und veränderte unsere Sicht auf die Erde. Der Druck baut sich weiter auf. Irgendwann wird der Druck zu groß. Die festsitzenden Kanten lösen sich, wodurch die Platten ruckartig aneinander vorbeischleudern. Antworten liefern: die Theorie der Plattentektonik beantwortet viele Fragen der Geologie. Es erklärte, wie Wegeners Pangäa auseinanderbrach. Es erklärte, wie sich die Kontinente im Laufe von Millionen von Jahren langsam neu geordnet haben. Die Bewegung der Platten erklärte auch mittelozeanische Rücken, tiefe Meeresgräben, Muster an der Lage von Bergen und viele andere Merkmale auf der Erdoberfläche. Die Theorie ist zum Eckpfeiler der modernen Geologie geworden. Wenn sich Platten bewegen, passieren interessante Dinge. Meistens passieren sie unglaublich langsam. Manchmal sind die Auswirkungen von Plattenbewegungen jedoch plötzlich und dramatisch. Denken Sie an Erdbeben und Vulkane. Der italienische Schriftsteller Francesco Petrarca verfasste im Mittelalter den folgenden Augenzeugenbericht. Können Sie erraten, worüber er schrieb? Der Boden bebte unter meinen Füßen, als die Bücher aneinander prallten und herunterfielen, bekam ich Angst und beeilte mich, den Raum zu verlassen. Draußen sah ich die Diener und viele andere Leute ängstlich hin und her rennen. Alle Gesichter waren blass. Wenn Sie ein Erdbeben gesagt haben, haben Sie recht. An einem Wintertag im Jahr 1348 NCHR hatten die Menschen in Norditalien allen Grund, blass und verängstigt zu sein. An diesem Tag ereignete sich ein schweres Erdbeben. Tausende Menschen verloren ihr Leben. Erdbeben sind heftige Naturkatastrophen, die ohne Vorwarnung auftreten. Plötzlich beginnt der Boden zu beben. Möbel fallen um, Kapitel 3, Erschütterungen und Beben auf der Erde. Die große Frage, was passiert unter der Erdoberfläche und verursacht Erdbeben? Francesco Petrarca. Gegenstände fallen aus Regalen und Gebäude können sogar einstürzen. Im Jahr 1348 NCHR hatten die Menschen keine Ahnung, was Erdbeben verursachte. Heute wissen wir, dass Erdbeben das Ergebnis mächtiger Naturkräfte sind, die in der Erdkruste und im Erdmantel wirken. Wie Sie in Kapitel 2 lesen, entwickelten Wissenschaftler in den 1960er Jahren die Theorie der Plattentektonik. Die Theorie erklärt, wie sich die Oberfläche und das Innere der Erde über sehr lange Zeiträume verändern. Manche Platten lösen sich an ihren Grenzen, andere kollidieren und wieder andere gleiten aneinander vorbei. An Plattengrenzen passiert viel, darunter auch die meisten Erdbeben. Tatsächlich besteht eine der einfachsten Möglichkeiten, Plattengrenzen zu lokalisieren, darin, festzustellen, wo Erdbeben auftreten. Standorte von Plattengrenzen und früheren Erdbebenepizentren. Kräfte und Fehler. Versuchen Sie ein kleines Experiment. Strecken Sie Ihre Arme parallel zum Boden vor sich aus und legen Sie Ihre Hände zusammen. Halten Sie Ihre Handflächen und Finger flach aneinander. Beginnen Sie nun damit, Ihre Hände zusammenzudrücken. Erhöhen Sie den Druck schrittweise. Wenn Sie nicht stärker drücken können, lassen Sie Ihre rechte Hand schnell nach vorne gleiten. Dieses plötzliche Ausrutschen passiert bei einer Störung. Eine Verwerfung ist ein Bruch oder Riss in der Erdkruste. Die meisten Störungen treten entlang der Grenzen tektonischer Platten auf. Wenn sich Platten bewegen, bleiben riesige, grobe Felsblöcke auf beiden Seiten einer Verwerfung aneinander hängen. Unterhalb der Platten bewegt sich das Material im Erdmantel jedoch weiter. Dieses Material übt immer mehr Druck auf die Platten aus, um ebenfalls in Bewegung zu bleiben. Entlang der festsitzenden Verwerfungsränder baut sich Druck auf. Stellen Sie sich Ihre Hände als diese Kanten vor, die immer fester zusammendrücken. Der Druck baut sich auf, bis die festsitzenden Felsblöcke plötzlich brechen und aneinander vorbeigleiten. Dabei wird ein enormer Energiestoß freigesetzt. Wie viel Energie? Nun ja, all die Energie, die sich in den Felsen angesammelt hat, während sie feststeckten und sich nicht bewegen konnten. Die Pazifische Platte ist die größte tektonische Platte der Erde. Es liegt unter dem Pazifischen Ozean. Stellen Sie sich vor, wie viel Energie nötig ist, um diese riesige Felsplatte und das ganze Wasser darauf zu bewegen. Stellen Sie sich dann vor, dass bei einer Verwerfung in nur einem Moment all diese Energie freigesetzt wird. Solch ein gewaltiger Energiestoß breitet sich als seismische Wellen von der Verwerfung in alle Richtungen aus. Seismische Wellen bringen den Boden zum Beben und Beben. Diese heftige Erschütterung nennen wir Erdbeben. Ein Fehler in Island. San Andreas-Verwerfung in den Vereinigten Staaten ist die San Andreas-Verwerfung in Kalifornien eine der bekanntesten Verwerfungen. Es liegt an der Grenze zwischen zwei tektonischen Platten, die sich langsam aneinander vorbei bewegen. Die Bewegung ist jedoch alles andere als gleichmäßig. Jahrelang bleiben Felsblöcke am Rande der San Andreas-Verwerfung stecken. Druck langsam. Das Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906 war eines der schlimmsten in der amerikanischen Geschichte. Der plötzliche Ausrutscher, der es auslöste, war gewaltig. Dadurch bewegten sich Steine auf beiden Seiten der Verwerfung in nur wenigen Sekunden um mehr als 20 Fuß. Auswirkungen des Erdbebens von San Francisco im Jahr 1906. Rütteln, heben, schwanken und schwanken. Alle Erdbeben beginnen mit riesigen Felsblöcken, die sich entlang von Verwerfungen bewegen. Der Ort in der Erdkruste, an dem dies geschieht, ist der Schwerpunkt eines Erdbebens. Betrachten Sie es als das Herz des Erdbebens, die Quelle seismischer Wellen. Der Fokus kann tief in der Kruste oder nahe der Oberfläche liegen. Das Epizentrum ist der Punkt auf der Erdoberfläche direkt über dem Herd eines Erdbebens. Einige Arten seismischer Wellen, die durch Erdbeben erzeugt werden, dringen tief in das Erdinnere vor. Oberflächenwellen hingegen sind seismische Wellen, die zuerst im Epizentrum wahrnehmbar sind. Während eines Erdbebens sind es Oberflächenwellen, die den Boden beben, heben, schwanken und schwanken lassen. Sie sind die Ursache für die meisten Erdbebenschäden. In Kapitel 2 lesen Sie über Seismographen, mit denen Wissenschaftler die durch seismische Wellen verursachten Erschütterungen der Erdoberfläche aufzeichnen. Die Zeit, die seismische Wellen benötigen, um einen Seismographen zu erreichen, ist wichtig für die Bestimmung des Erdbebenortes. Je länger seismische Wellen brauchen, um einen Seismographen zu erreichen, desto weiter ist das Erdbeben vom Seismographen entfernt. Der Ort in der Erdkruste, an dem ein Erdbeben beginnt, ist sein Schwerpunkt. Sein Epizentrum ist der Punkt auf der Erdoberfläche direkt über dem Fokus. Fehlerfokus-Epizentrum. Seismographen, hin und wieder ein moderner Seismograph, auch Seismometer genannt, zeichnet die durch seismische Wellen verursachten Erschütterungen der Erdoberfläche auf. Ein Seismogramm ist die Aufzeichnung, die ein Seismograph erstellt. Ein Seismogramm zeigt seismische Wellen als gezackte Auf- und Ablinien. Wissenschaftler vergleichen mehrere Seismogramme, um das Epizentrum eines Erdbebens zu bestimmen. Zhang Heng, ein chinesischer Wissenschaftler, erfand um 132 NCHR den ersten bekannten Seismographen. Es sah überhaupt nicht wie ein moderner Seismograph aus. Es hatte die Form einer großen Vase. An der Außenseite der Vase befanden sich 8 Drachen, von denen jeder nach unten schaute und eine Kugel locker im Maul hielt. Unter den 8 Drachen befanden sich Frösche mit offenem Maul. Bei einem Erdbeben fielen die Kugeln in die Mäuler der Frösche unten. Je nachdem, welche Kugeln einschlugen, ließen sich Entfernung und Richtung zur Erdbebenquelle abschätzen. Moderner Seismograph, erster bekannter Seismograph. Messung der Stärke eines Erdbebens. Wissenschaftler verwenden Seismographen auch, um die Stärke oder Stärke eines Erdbebens zu messen. Bei einem kleinen Erdbeben kann es sein, dass die Erdoberfläche nur geringfügig erschüttert wird. Das Seismogramm zeigt diese relativ energiearmen seismischen Wellen als kleine Wackelbewegungen. Bei einem großen Erdbeben erschüttert die Erdoberfläche deutlich stärker. Das Seismogramm zeigt diese hochenergetischen Wellen als große Zickzacklinien. Die Richterskala ist eine weitere Methode, mit der Wissenschaftler die Stärke eines Erdbebens messen. Die Richterskala weist einem Erdbeben eine Zahl zu, die auf der größten seismischen Welle basiert, die für dieses Erdbeben aufgezeichnet wurde. Je höher die Zahl auf der Richterskala, desto stärker ist das Erdbeben. Beispielsweise verursacht ein Erdbeben der Stärke 5,0 auf der Richterskala 10-mal so starke Bodenerschütterungen wie ein Erdbeben der Stärke 4,0. Ein Erdbeben der Stärke 6,0 verursacht 10-mal stärkere Erschütterungen als ein Erdbeben der Stärke 5,0 und so weiter. Schäden durch Erdbeben. Auch die modifizierte Mercalli-Intensitätsskala verwendet Zahlen zur Messung der Erdbebenstärke. Die Zahlen basieren auf den Beschreibungen der Überlebenden und der Höhe der Erdbebenschäden. Je höher die Zahl, desto stärker das Erdbeben. Die Mercalli-Skala ist weniger wissenschaftlich als die Richterskala, da nur wenige Menschen Ereignisse auf die gleiche Weise beschreiben. Der Druck entlang von Verwerfungen kann sich über Jahre, sogar Jahrhunderte hinweg aufbauen. Wenn sich Felsblöcke entlang einer Verwerfung schließlich bewegen, kommt es sehr schnell zu einem Erdbeben. Die meisten Erdbeben dauern nur wenige Sekunden. Dennoch ist das Problem möglicherweise noch nicht vorbei, wenn der Boden nicht mehr bebt. Auf große Erdbeben folgen häufig Nachbeben. Nachbeben sind wie Mini-Erdbeben. Sie sind in der Regel kleiner und schwächer als das Haupterdbebenereignis. Nachbeben treten auf, wenn sich Felsblöcke entlang der neu entstandenen Verwerfung an ihren Platz setzen. Modifizierte Mercalli-Skala Richterskala I von fast niemandem gefühlt, 2,5 im Allgemeinen nicht gefühlt, aber auf Seismometern aufgezeichnet. 2 von sehr wenigen Menschen gespürt, 3 von vielen bemerkt, aber oft ist ihnen nicht bewusst, dass es sich um ein Erdbeben handelt. 3,5 von vielen Menschen gespürt, 4 von vielen in Innenräumen gespürt, es fühlt sich an, als wäre ein Lastwagen gegen das Gebäude gefahren. V von fast jedem gespürt, viele Menschen erwachten. Es kann zu schwankenden Bäumen und Masten kommen. 6 von allen gespürt, viele Menschen laufen im Freien. Möbel bewegt, es treten leichte Schäden auf. 4,5 Es kann zu lokalen Schäden kommen. 7 Jeder läuft draußen. Schlecht gebaute Strukturen erheblich beschädigt, leichte Schäden an anderer Stelle. 8 Speziell konstruierte Strukturen leicht beschädigt, andere brechen zusammen. 6,0 Ein zerstörerisches Erdbeben. 9 Alle Gebäude erheblich beschädigt, viele verschieben ihre Fundamente. Auffällige Risse im Boden. X Viele Bauwerke zerstört. Der Boden ist stark rissig. 7,0 Ein schweres Erdbeben. 11 Fast alle Bauwerke stürzen ein. Sehr breite Risse im Boden. 12 Totale Zerstörung. Wellen auf Bodenoberflächen, Gegenstände werden gestürzt und geworfen. 8,0 und höher große Erdbeben. Die Mercalli-Skala ist weniger wissenschaftlich als die Richterskala. Erdbeben auf See. Bedenken Sie, dass die meisten Erdbeben an den Grenzen tektonischer Platten auftreten. Da sich im Ozean mehrere Plattengrenzen befinden, ereignen sich viele Erdbeben in der ozeanischen Kruste, die den Meeresboden bildet. Dies gilt insbesondere rund um den Pazifischen Ozean. Der Pazifik weist an den Rändern seines Meeresbeckens viele tiefe Meeresgräben auf. Ozeangräben bilden sich dort, wo eine tektonische Platte unter eine andere Platte gleitet oder abtaucht. Erdbeben kommen in der kontinentalen Kruste entlang von Meeresgräben sehr häufig vor. Erdbeben, die in der Kruste des Meeresbodens auftreten, können zu Verschiebungen des Meeresbodens führen. Diese Verschiebung kann dazu führen, dass das Meerwasser vom Meeresboden bis zur Meeresoberfläche plötzlich in Bewegung gerät. Das Ergebnis ist eine gigantische Welle, die Tsunami genannt wird. Im tiefen Wasser mitten im Ozean würde man dieses große Pulsieren des vorbeiströmenden Wassers kaum bemerken. Das ganze Wasser staut sich, wenn sich der Tsunami einer Küste nähert. Es wird zu einer gewaltigen Wasserwand, die so hoch sein kann wie ein drei- oder vierstöckiges Gebäude. Der Tsunami stürzt mit unglaublicher Wucht auf die Küste. Es strömt weit ins Landesinnere. Dann geht es tosend und tosend zurück aufs Meer. Tsunamis können schreckliche Zerstörungen anrichten. Während Wissenschaftler Erdbeben nicht vorhersagen können, sind sie in der Lage, vor Tsunamis zu warnen. Je nach Ausgangspunkt kann es viele Minuten oder sogar Stunden dauern, bis ein Tsunami das Land erreicht. Mehrere Länder haben Tsunami-Warnsysteme im Pazifik und anderen Ozeanen eingerichtet. Stellen Sie sich vor, wie sich direkt vor Ihren Augen neues Land bildet. Genau das können Sie auf der Insel Hawaii in der hawaiianischen Inselkette tun. Dort bricht der Kilauea-Vulkan seit 1983 ununterbrochen aus. Zeitweise schießt glühende Lava aus dem Krater an der Spitze des Vulkans. Häufiger sickert Lava aus Rissen an den Seiten des Vulkans. Während die Lava bergab fließt, kühlt sie ab und verhärtet sich zu Vulkangestein. Wenn Lava bis zum Meer fließt, kühlt sie ab und bildet am Ufer Gestein. Dadurch wird der Insel neues Land hinzugefügt, wodurch sie etwas größer wird als zuvor. Ausbrechende Vulkane sind dramatische Naturereignisse. Sie können auch Mineralien aus der Tiefe der Erde an die Oberfläche bringen. Allerdings können Vulkane gefährlich und zerstörerisch sein. Große Vulkanausbrüche können ganze Wälder dem Erdboden gleichmachen. Sie können die Luft mit giftigen Gasen und heißer, erstickender Asche füllen. Sie können Lavaströme freisetzen, die alles verbrennen und begraben, was ihnen in den Weg kommt. Ausbrechende Vulkane können auch Erdbeben, Tsunamis und Erdrutsche auslösen. Sie können sogar das Wetter auf der ganzen Welt verändern. Kapitel 4: Die feurigen Vulkane der Erde. Die große Frage: Wie bestimmen Wissenschaftler, wo sich Vulkane entwickeln könnten? Das Jahr ohne Sommer im Frühjahr 1815 brach in Indonesien ein Vulkan namens Tambora aus. Es war der größte Vulkanausbruch in der Geschichte. Der Ausbruch des Tambora schleuderte enorme Mengen Asche hoch in die Atmosphäre. In den folgenden Monaten verteilten Winde die Asche rund um den Globus. Die feinen Aschepartikel in der Luft blockierten einen Teil des Sonnenlichts, das die Erdoberfläche erreichte. Weniger Sonnenlicht bedeutete weniger Wärme. Aufgrund von Tambora war das Wetter im Jahr 1816 viel kälter als normal. Den ganzen Sommer über herrschte in Neuengland starker Frost. Im Osten Kanadas fiel im Juni ein Fuß Schnee. Wochenlanger kalter Regen zerstörte die meisten Ernten in Europa. Viele Leute nannten 1816 das Jahr ohne Sommer. Was ist ein Vulkan? Ein Vulkan ist ein Hügel oder Berg, der sich über einem Riss in der Erdkruste bildet, aus dem Lava ausbricht. Der Riss führt hinunter zu einer Kammer oder einem riesigen Raum, der mit Magma gefüllt ist, das aus dem Mantel kommt. Der enorme Druck und die Hitze im Mantel drücken das Magma in der Kammer nach oben durch den Riss. Wenn der Druck groß genug ist, bricht Magma als Lava an der Oberfläche aus. Magmakammer-Lava. Einige Vulkanausbrüche verlaufen relativ ruhig und leise, während andere plötzlich und heftig sind. Jedes Mal, wenn Lava ausbricht, bildet sich eine neue Gesteinsschicht, wodurch der Vulkan immer größer wird. Viele Vulkane werden nach und nach zu hohen, kegelförmigen Bergen. Der Vesuv in Italien und der Fuji in Japan sind gute Beispiele für Vulkane mit dieser charakteristischen Form. Vesuv und Fuji haben noch etwas anderes gemeinsam. Sie sind aktive Vulkane. Ein aktiver Vulkan ist ein Vulkan, der in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen ist und wahrscheinlich erneut ausbrechen wird. Wenn ein aktiver Vulkan längere Zeit nicht ausgebrochen ist, gilt er als ruhender Vulkan. Als erloschene Vulkane gelten solche, die seit mindestens 10.000 Jahren nicht mehr ausgebrochen sind. Mantelkruste. Action am Rande. Wenn Sie viele Vulkane sehen wollten, wo würden Sie suchen? Vulkane entstehen dort, wo es Risse und Schwachstellen in der Erdkruste gibt. Sie finden sich meist entlang der Grenzen tektonischer Platten, die sich auseinander bewegen. Vulkane kommen auch häufig vor, wenn zwei Platten langsam kollidieren und eine Platte unter die andere abtaucht. Die Pazifische Platte ist eine der größten tektonischen Platten der Erde. Es liegt unter dem Pazifischen Ozean. Entlang ihrer Grenzen subduziert die Pazifische Platte unter mehreren anderen Platten. Geologen nennen die Orte, an denen dies geschieht, Subduktionszonen. Entlang der Subduktionszonen haben sich Tiefseegräben und viele Vulkane gebildet. Dies liegt daran, dass der Rand einer subduzierenden Platte schmilzt, wenn sie in den heißen Erdmantel absinkt. Magma bewegt sich durch Risse in der Kruste nach oben und bricht aus, um über der Subduktionszone Vulkane zu bilden. Der höchste Berg der Welt, der größte aktive Vulkan, ist Mauna Loa, ein Vulkan auf der Insel Hawaii. Der letzte große Ausbruch des Mauna Loa ereignete sich im Jahr 1984. Der Gipfel des Vulkans liegt 13.796 Fuß über dem Meeresspiegel, seine Basis liegt jedoch auf dem Meeresboden. Von oben bis unten misst dieser riesige Vulkan mehr als 33.000 Fuß. Der Mount Everest gilt mit 29.029 Fuß über dem Meeresspiegel als der höchste Berg der Welt, obwohl der Mauna Loa höher ist. Dies liegt daran, dass fast 20.000 Fuß des Mauna Loa unter dem Meer verborgen sind. Mauna Loa. An den Rändern der Pazifischen Platte liegen mehr als 450 aktive Vulkane. Das sind nur die an Land. Viele weitere ragen aus dem Meeresboden empor und sind unter der Meeresoberfläche verborgen. Zusammen bilden alle diese Vulkane den sogenannten Feuerring um einen Großteil des Pazifischen Ozeans. Es ist eine der vulkanisch aktivsten Regionen der Erde. Berg Fuji in Japan, Vulkan Krakatau in Indonesien, Vulkan Parikutin in Mexiko. Die meisten Vulkane der Welt entstehen entlang der Grenzen tektonischer Platten. Ein gutes Beispiel dafür sind die Vulkane rund um den Feuerring. Hotspots. Nicht alle Vulkane bilden sich entlang der Plattengrenzen. Einige treten an Orten auf, die Geologen als Hotspots bezeichnen. Ein Hotspot ist eine sehr heiße Region tief im Erdmantel. An einem Hotspot bildet sich unter der Erdkruste eine riesige Magmakammer. Durch Risse in der Kruste strömt regelmäßig Magma aus der Kammer aus. Geologen haben weltweit Dutzende Hotspots identifiziert. Einige liegen unter der kontinentalen Kruste. Andere liegen unter der ozeanischen Kruste. Hotspots unter der ozeanischen Kruste haben viele Inseln gebildet. Der Prozess beginnt, wenn Magma aus einem Hotspot ausbricht und auf dem Meeresboden einen Vulkan bildet. Durch wiederholte Ausbrüche wird der Vulkan mit der Zeit immer höher. Schließlich kann sich die Spitze des Vulkans über die Meeresoberfläche erheben und eine Insel bilden. Molokai Maui. Insel Hawaii. Einige Meilen südöstlich von Hawaii befindet sich ein Unterwasservulkan namens Lauhe. Wissenschaftler schätzen, dass seine Spitze in Zehntausenden von Jahren die Meeresoberfläche erreichen wird. Ozeanhotspots können über einen sehr langen Zeitraum hinweg Inselketten bilden. Dies liegt daran, dass Hotspots an derselben Stelle bleiben, während sich tektonische Platten langsam weiter bewegen. Die Hawaii-Inseln beispielsweise wurden durch einen Hotspot unterhalb der Mitte der pazifischen Platte gebildet. Die Insel Kauai entstand vor etwa 5 Millionen Jahren. Es begann als Unterwasservulkan, der hoch genug wurde, um über das Wasser zu ragen. Als sich die pazifische Platte jedoch zentimeterweise nach Nordwesten bewegte, bewegte sich Kauai mit ihr. Irgendwann lag die Insel nicht mehr direkt über dem Hotspot. Auf dem Meeresboden begann sich ein neuer Unterwasservulkan zu bilden. Dieser Vulkan wuchs und bildete die Insel Oahu. Als nächstes kam die Insel Molokai, dann Maui und schließlich die Insel Hawaii. Hawaii liegt derzeit über dem Hotspot, weshalb es dort so viele aktive Vulkane gibt. Irgendwann wird sich Hawaii vom Hotspot entfernen und es beginnt sich eine neue Insel zu bilden. Ein Garten voller Geysire. Waren Sie schon einmal im Yellowstone-Nationalpark? Wenn ja, dann stehen Sie vor Nordamerikas größtem Hotspot. An dieser Stelle steigt eine große Magmawolke aus dem Erdmantel auf. Es füllt eine riesige Magmakammer unter der Erdkruste. Kurz gesagt, Yellowstone liegt auf einem der größten Vulkane der Welt. Geologen nennen ihn einen Supervulkan. Durch die Hitze des Magmas unter Yellowstone entstehen die heißen Quellen und Geysire des Parks. Geysire sind heiße Quellen, die in regelmäßigen Abständen wie Vulkane mit heißem Wasser ausbrechen. Geysire entstehen, wenn Wasser in Öffnungen im Boden über der Magmakammer abfließt. Durch die Hitze des Magmas wird das Wasser brühend heiß. Wenn das heiße Wasser durch die Öffnungen wieder nach oben steigt, verwandelt sich ein Teil davon in Dampf. Dadurch erhöht sich der Druck, wodurch die Mischung aus Dampf und heißem Wasser nach oben strömt und blubbert. Sobald es die Oberfläche erreicht, explodiert eine zischende Fontäne aus heißem Wasser und Dampf aus dem Boden. Der berühmteste Geysir von Yellowstone heißt Old Faithful. Er erhielt seinen Namen, weil er mehr als ein Dutzend Mal am Tag zuverlässig ausbricht. Magma selbst ist seit Hunderten von Jahren nicht mehr aus dem Yellowstone-Hotspot ausgebrochen. Könnte der Yellowstone-Supervulkan erneut ausbrechen? Es ist möglich, sagen Geologen, aber die meisten bezweifeln, dass es in absehbarer Zeit passieren wird. Die Geysire und heißen Quellen des Yellowstone-Nationalparks entstehen alle durch die Hitze des riesigen Magmabeckens unter der Erde. Old Faithful im Yellowstone-Nationalpark. Ein ausbrechender Vulkan scheint fast lebendig. Es zischt, grollt und lässt den Boden beben. Es ist leicht zu verstehen, warum alte Kulturen glaubten, mächtige Geister lebten in Vulkanen. Der Glaube an Vulkangötter half den Menschen, Vulkanausbrüche zu verstehen. Einige glaubten, wenn die Vulkane ruhig seien, bedeute das, dass die Vulkangötter zufrieden seien. Manche Leute glaubten auch, dass der Ausbruch von Vulkanen bedeutete, dass die Götter wütend waren. Die Menschen versuchten, die Vulkangötter mit Opfergaben an Nahrungsmitteln, Blumen und Tieren glücklich zu machen. Menschen erzählten Geschichten, um zu erklären, warum es zu unvorhersehbaren Ereignissen wie Vulkanen kam. In vielen Geschichten waren Vulkangötter Teil der Erklärung. Diese Geschichten oder Mythen wurden immer wieder erzählt. Im Laufe der Zeit wurden Vulkanmythen zu einem wichtigen Teil der Geschichte und Tradition einer Kultur. Die Mythen waren kreative Erklärungen für natürliche Prozesse und Ereignisse. Hawaiis Feuergöttin Pili ist die alte hawaiianische Göttin des Feuers und der Vulkane. Sie ist dafür bekannt, vulkanische Berge und Inseln zu erschaffen. Wenn sie feurige Lava freisetzt, zerstört sie auch Land und alles darauf. Der Glaube an Pili begann vor Jahrhunderten. Einheimische Hawaiianer glauben, dass die Göttin im Kilauea lebt, einem aktiven Vulkan auf der Insel Hawaii in der hawaiianischen Inselkette. Dieser hawaiianische Vulkanmythos erzählt die Geschichte, wie sie dorthin kam, um sich dort niederzulassen. Kapitel 5: Mythische Vulkangeister. Die große Frage: Wie helfen Vulkanmythen, vulkanische Aktivität zu erklären? Vor langer Zeit lebte Pili mit ihren Eltern und vielen Brüdern und Schwestern in der Geisterwelt. Pili war willensstark und hatte ein jähes Temperament. Als sie wütend wurde, ließ sie Dinge brennen und Lava aus dem Boden spritzen. Pili kam mit den meisten ihrer Geschwister klar, mit Ausnahme ihrer Schwester Namakaokahai, der Göttin des Ozeans und des Meerwassers. Mit der Zeit wurden Pili und Namakaokahai erbitterte Feinde. Pili beschloss, ein neues Zuhause zu finden und machte sich in einem großen Kanu auf den Weg über den Ozean der Erde. Mehrere ihrer Brüder und ihre jüngste Schwester Hayaka kamen mit ihr. Das Kanu landete auf Kauai, der nördlichsten Insel der hawaiianischen Inselkette. Dort lernte Pili Lohiau, den König der Insel, kennen und verliebte sich in ihn. Sie bat ihn mutig, sie zu heiraten. Nach kurzem Zögern stimmte Lohiau zu. Wer könnte zu einer Göttin Nein sagen? Bevor die Hochzeit stattfinden konnte, bestand Pili jedoch darauf, einen geeigneten Wohnort für das Paar zu schaffen. Piles Vorstellung von einem guten Zuhause war ein riesiges Loch im Boden, das durch Feuer heißer Lava erwärmt wurde. Pili hatte einen magischen Grabstock. Wenn sie den Stock in den Boden rammte, öffnete sich ein Krater, in dem vulkanische Feuer brannten. Pili begann entlang der felsigen Küste von Kauai zu graben. Jedes Mal, wenn sie einen Krater machte, strömte auf mysteriöse Weise Meerwasser hinein und löschte die Flammen. Zu ihrer großen Bestürzung stellte Pili fest, dass ihre Schwester Namakaokahai Pele nach Kauai gefolgt war. Namakaokahai versuchte Piles Pläne, ein Haus zu bauen und zu heiraten, zunichte zu machen. In der Hoffnung, ihre hasserfüllte Schwester auszutricksen, floh Pili nach Oahu, der nächsten Insel der hawaiianischen Kette. Sie nahm ihre jüngste Schwester Hayaka und ihre Brüder mit. Namakaokahai folgte ihnen und ließ erneut Meerwasser jeden Krater füllen, den Pili gegraben hatte. Also zog Pili weiter und reiste zu den Inseln Molokai und dann nach Maui. Auch dort wirkte Namakaokahai mit ihrer wässrigen Magie. Immer wieder verwandelte sie Piles Krater in kalte, feuchte Löcher im Boden. Schließlich erreichte Pele Hawaii, die größte Insel der Kette. Pili bestieg den Berg Kilauea und grub auf seiner Spitze einen Krater. Die leuchtend orangefarbenen Flammen des Vulkanfeuers loderten und erloschen nicht. Piles Krater auf dem Kilauea lag weit über dem Meer, außerhalb der Reichweite der Meeresgöttin. Pili war mit ihrem neuen Zuhause zufrieden. Sie schickte Hayaka, um ihren zukünftigen Ehemann von Kauai abzuholen. Sie sagte ihrer kleinen Schwester, sie solle in weniger als 40 Tagen zurück sein. Sie warnte Hayaka auch davor, sich in Lohiao selbst zu verlieben. Im Gegenzug nahm Hayaka Pili das Versprechen ab, einen Hain wunderschöner Bäume zu schützen, der auf Kilauea wuchs. Hayaka liebte die Bäume. Sie hatte Angst, dass Pili, wenn er die Beherrschung verlor, Lavaströme aussenden würde, um sie niederzubrennen. Die Reise dauerte viel länger als Hayaka erwartet hatte. Als sie Kauai erreichte und Lohiao fand, waren mehr als 40 Tage vergangen. Auf der Rückreise nach Hawaii entwickelte Hayaka immer mehr Gefallen an Lohiao. Außerdem fürchtete sie sich zunehmend davor, wie Pili auf ihre verspätete Rückkehr reagieren würde. Als Hayaka schließlich mit Lohiao Kilauea erreichte, blickte sie entsetzt auf ihren wunderschönen Wald. Es war verschwunden, von Piles vulkanischem Feuer bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Um ihre ältere Schwester zu bestrafen, küsste Hayaka Lohiao. Wütend ließ Pili einen riesigen Lavastrom die Seite des Kilauea hinabströmen. Lohiao wurde darunter begraben. Getrieben von dem Drang nach Rache grub sich Hayaka in die felsige Seite des Vulkans. Lava begann abzufließen und in Richtung Meer zu fließen. Einer von Piles Brüdern stoppte Hayaka, bevor das gesamte vulkanische Feuer von Pili verflogen war. Da bereits so viel Lava verloren gegangen war, stürzte die Spitze des Kilauea ein. Zurück blieb eine große Caldera, eine schüsselförmige Senke. Es ist immer noch auf der Spitze des Vulkans sichtbar. Zwei von Peles Brüdern hatten Mitleid mit den Toten, die ihn wirklich liebten. Sie gruben Lohiao aus der Lava und erweckte ihn wieder zum Leben. Hayaka und Lohiao waren verheiratet und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, während Pili in ihrem hohen Vulkanhaus blieb. Einige Leute glauben, dass Pili immer noch in Kilauea lebt. Wenn der Vulkan ausbricht, soll das ein Zeichen dafür sein, dass ihr hitziges Temperament wieder aufflammt. Princess Power im Jahr 1880 brach der Mauna Loa aus. Ein großer Lavastrom kroch den Berghang hinunter in Richtung der Stadt Hilo. Die hawaiianische Prinzessin Ruth Kelikolani reiste zum Unfallort, als sich die Lava der Stadt näherte. Prinzessin Ruth stand direkt im Weg der voranschreitenden Lava. Sie rezitierte alte Gesänge und brachte Pili-Opfergaben dar. Am nächsten Tag hörte der Lavastrom auf. Dies trug dazu bei, den Glauben an Pili am Leben zu erhalten. Der Ursprung des Crater Lake. Die Klamath-Indianer des pazifischen Nordwestens haben einen Mythos über die Entstehung des Crater Lake in Oregon. Dieser tiefe, fast kreisförmige See füllt die große Caldera eines alten, ruhenden Vulkans namens Mount Mazama. Mazama ist Teil einer Vulkankette, die einen Teil der Cascade Mountain Range ausmacht. Wissenschaftler glauben, dass sich die Caldera von Mazama während ihres letzten großen Ausbruchs vor fast 8000 Jahren gebildet hat. Regen und geschmolzener Schnee füllten die Caldera und bildeten den sogenannten Kratersee. Der folgende Klamath-Mythos über den Ausbruch von Mazama und die Entstehung des Sees hat seine Wurzeln in diesen geologischen Ereignissen. Kratersee in Oregon. Vor langer Zeit war die Welt die Heimat zweier großer Geisterhäuptlinge. Das Oberhaupt der Unterwelt, Monadaltni, lebte im Inneren der Erde und herrschte unter der Erde. Das Oberhaupt der Oberwelt, Sahaletai, herrschte über der Erde, von der Erdoberfläche bis zum Sternenhimmel darüber. Manchmal besuchte Monadalkni die Oberwelt. Er kletterte durch das Innere eines schneebedeckten Berges hinauf und kam aus einem Loch oben heraus. Von dort aus konnte er weit und breit sehen. Er konnte die Wälder sehen. Eines Tages entdeckte Monadalkni die Tochter des Klamath-Häuptlings, Loha. Monadalkni hielt Loha für die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Er wollte sofort, dass sie seine Frau wurde. Er kam vom Berggipfel herunter und machte Loha einen Heiratsantrag. Er versprach ihr ewiges Leben, wenn sie bereit wäre, ihn zu heiraten. Loha lehnte ab. Also schickte Monadalkni einen seiner Diener aus der Unterwelt, um noch einmal zu fragen. Der Diener brachte viele Geschenke. Er legte sie Loha vor und versuchte sie zu überreden, seinen Herrn zu heiraten. Er erinnerte sie daran, dass sie, wenn sie es täte, ewiges Leben hätte und für immer im Berg leben würde. Loha lehnte ab. Sie rannte zu ihrem Vater und bat um Hilfe. Der Häuptling des Klamath-Volkes rief die Stammesältesten zusammen. Sie waren sich alle einig, dass Loha versuchen sollte, sich vor Monadalkni zu verstecken, was sie auch tat. Monadalkni war sehr wütend, als er erfuhr, dass Loha ihn erneut abgelehnt hatte. Er tobte in seinem Berg und brachte ihn zum Beben und Grollen. Er schleuderte Blitze und spuckte Feuerbälle aus seinem Mund. Die Spitze des Berges explodierte, was heiße Lava und erstickende Aschewolken auf das Land regnete. Das Volk der Klamath wartete in Bäche und Seen, um Monadalknis feuriger Rache zu entkommen. Sie riefen Sahaletai um Hilfe. Der Häuptling der Oberwelt kam seinem Volk zu Hilfe. Er kämpfte gegen Monadalkni und die beiden Geister lieferten sich einen heftigen, feurigen Kampf. Sahaletai gewann schließlich die Oberhand und zwang Monadalkni zurück in seinen Berg. Sahaletai ließ die Spitze des Berges einstürzen und versperrte so den Zugang zur Unterwelt für immer. Die Ältesten von Klamath beteten um Regen. Der Regen kam und löschte die Vulkanbrände. Regenwasser füllte die Caldera auf dem Berggipfel und bildete das hohe, tiefe Gewässer, das heute als Kratersee bekannt ist. Sie müssen nicht lange suchen, um Steine zu finden. Die Erdkruste besteht fast ausschließlich aus Gesteinen. Berge, Hügel und Klippen sind riesige Felsmassen, die Landschaftsmerkmale bilden. Kieselsteine in einem Bachbett sind glatte, abgerundete Steine. Klobige Felsbrocken bilden den Kies auf einer Landstraße. Steine werden für den Bau von Gehwegen und Straßen verwendet. Felsplatten bedecken die Außenseite vieler Gebäude. In Innenräumen bestehen Steinstücke oft aus Böden, Wänden, Treppen und Arbeitsplatten. Museen sind gute Orte, um Felsen zu sehen, die Künstler zu Skulpturen geformt haben. Die polierten Steine in einigen Schmuckarten sind Steine, die Menschen tragen. Überall sind Steine. Einige werden zu Skulpturen geschnitzt, andere werden für Schmuck verwendet. Kapitel 6: Die Bausteine der Erde. Die große Frage: Wie können Veränderungen in Gesteinen im Laufe der Zeit durch den Gesteinszyklus erklärt werden? Steine und Bausteine. Was genau sind Steine? Gesteine sind natürlich vorkommende Materialien, die aus festen, nicht lebenden Substanzen, sogenannten Mineralien, bestehen. Stellen Sie sich Mineralien als die Bausteine von Gesteinen vor. Manche Gesteine bestehen aus nur einem Mineral. Die meisten Gesteine sind jedoch Kombinationen aus zwei oder mehr Mineralien. Mineralien erscheinen in Gesteinen als unterschiedlich große Stücke oder Körner. Beginnt das Gestein zu verwittern und zu erodieren. Alternativ könnte eine tektonische Platte unter eine andere gleiten. Das metamorphe Gestein am Rand der absteigenden Platte wird immer heißer, je näher es dem Erdmantel kommt. Irgendwann verschmilzt es mit das Verständnis, wie sich Gesteine verändern, hilft Geologen zu verstehen, wie sich die Erde im Laufe der Zeit verändert hat. Erosion, Wettersedimentablagerung, Verdichtung und Zementierung, Sedimentgestein, metamorphes Gestein, metamorphes Gestein, Magma, Eruptivgestein, Sedimente, Sedimentgestein. Sind Sie schon einmal mit dem Fahrrad einem Schlagloch ausgewichen? Oder sind Sie auf dem Sand ins Schleudern geraten, den Ihnen der Regen in den Weg gespült hat? Schlaglöcher und Schotter scheinen kaum mehr als eine Gefahr beim Fahrradfahren zu sein. Dennoch sind sie ein Beweis dafür, dass zwei mächtige Kräfte am Werk sind. Verwitterung und Erosion sind, wie Sie in Kapitel 6 lesen, Prozesse, die den Gesteinskreislauf antreiben. Sie zerlegen Gestein in Sedimente und transportieren sie dann an neue Standorte. Verwitterung und Erosion verändern gemeinsam langsam, aber stetig die Erdoberfläche. Sie verändern alles, von den Straßen in Vierteln und Städten bis hin zu den höchsten Bergen der Welt. Verwitterung, bei der Arbeit durch Verwitterung wird Gestein in kleinere Stücke zerkleinert. Einige dieser winzigen Stücke verbinden sich mit einst lebendem Material und bilden den Oberboden. Andere kleine Gesteinsbrocken sammeln sich als Sedimente an. Dieser Zerfall von Gesteinen geschieht, wenn sie mit Luft, Wasser und Lebewesen interagieren. Es gibt zwei grundlegende Arten der Verwitterung, physikalische Verwitterung und chemische Verwitterung. Kapitel 7: Die mächtigen Kräfte des Wandels auf der Erde. Die große Frage: Wie verändern Verwitterung und Erosion die Erdoberfläche kontinuierlich? Durch physikalische Verwitterung werden große Gesteine in kleinere zerbrochen, ohne die darin enthaltenen Mineralien zu verändern. Stark schwankende Temperaturen verursachen physikalische Verwitterung. Beispielsweise backen Steine in einer Wüste tagsüber unter der sengenden Hitze der Sonne. Wenn Steine heiß werden, dehnen sie sich aus. Nachts sinken die Temperaturen in der Wüste. Wenn Steine abkühlen, ziehen sie sich zusammen oder schrumpfen leicht. Durch den endlosen Kreislauf bröckelt oder blättert die äußere Gesteinsschicht nach und nach ab. Wasser verursacht auch physikalische Verwitterung. Wasser dringt in winzige Felsspalten ein. Sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, wird das Wasser zu Eis. Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus, drückt nach außen und vergrößert die Risse. Geologen nennen diesen Vorgang Eiskeilung. Jedes Mal, wenn das Wasser gefriert, öffnen sich die Risse etwas weiter. Schließlich spalteten sich die Felsen. Eisanschlüsse sind auch die Ursache für Schlaglöcher auf Straßen. Pflanzen und Tiere verursachen auch die Verwitterung von Gesteinen. Baumwurzeln zwängen sich in Felsspalten. Wenn die Wurzeln wachsen, wirken sie wie Keile und zwingen die Risse immer weiter. Schließlich brechen die Steine auseinander. Dachse, Streifenhörnchen und andere Tiere graben sich wie kleine Bulldozer in Klippen und Hänge ein. Beim Graben oder Tunneln im Boden schieben sie vergrabene Steine an die Oberfläche, wo die meiste Verwitterung stattfindet. Beispiele für physikalische Verwitterung: Chemische Verwitterung zersetzt Gesteine, indem sie die darin enthaltenen Mineralien verändert. Regen ist eine starke chemische Verwitterungskraft. Wenn Regen fällt, vermischt er sich mit dem Gas Kohlendioxid in der Luft. Die Folge ist saurer Regen. Saurer Regen ist stark genug, um einige Mineralien im Gestein aufzulösen. Sobald die Mineralien gelöst sind, können sie leicht ausgewaschen werden, wodurch das Gestein geschwächt wird. Saurer Regen formt einige Steine sehr langsam in verschiedene Formen. Es löscht nach und nach die Beschriftung auf alten Grabsteinen und verwischt die Gesichter von Steinstatuen. Es zerfrisst die Außenseite alter und sogar moderner Gebäude. Wo Regen in den Boden eindringt, führt Kohlensäure auch zur Verwitterung vergrabener Steine. Durch diese oft unbeobachtete Verwitterung entstehen über lange Zeiträume tief unter der Erde Höhlen. Felsen. Mit etwas Wasser reagiert Sauerstoff mit eisenhaltigen Mineralien. Durch die Reaktion verändern sich die Mineralien, wodurch die Steine spröde und bröckelig werden und eine rostrote Farbe annehmen. Manche Pflanzen geben steinverwitternde Stoffe ab. Werfen Sie einen Blick unter ein Stück Moos, das auf einem Felsen wächst, und Sie werden kleine Vertiefungen in der Felsenoberfläche sehen. Säure aus der Moospflanze verursachte den Schaden. Durch jede Verwitterung werden Gesteine in kleinere Stücke und schließlich in Sedimente zerlegt. Durch Erosion werden diese Sedimente in Bewegung gebracht. In der Nähe von Kunming, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Yunnan, ragen durch chemische Verwitterung hochaufragende Felsformationen direkt aus dem Boden. Einige Formationen sind so hoch wie ein 10-stöckiges Gebäude. Die Chinesen nennen diesen Ort Xilin oder Steinwald. Sedimente in Bewegung. Geologen beschreiben Erosion als jeden Prozess oder jede Kraft, die Sedimente an neue Orte bewegt. Wind, fließendes Wasser, sich bewegendes Eis und die Schwerkraft transportieren Sedimente von Ort zu Ort. Diese Kräfte sind die Hauptursache für Erosion. Haben Sie schon einmal an einem windigen Tag an einem Sandstrand gestanden? Haben Sie bemerkt, dass Windböen Sand vorbeifliegen ließen? Wenn sich die Luft schnell über den Boden bewegt, nimmt sie Sedimente auf und trägt sie weg. Starke Winde können Sedimente über Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern transportieren. Hat Ihre Haut am windigen Strand gebrannt, als sie vom Sand getroffen wurde? Windtragende Sedimente können wie eine Sandstrahlmaschine wirken und Steine auf ihrem Weg abtragen. Wenn windgetriebener Sand Delicate Arch, Arches Nationalpark, Utah. Wenn es auf einen Stein trifft, splittert es in winzige Stücke ab. Der Wind weht die Stücke dann weg. Mit der Zeit kann diese Form der Verwitterung dazu führen, dass Felsoberflächen poliert oder mit winzigen Löchern übersät werden. Es kann riesige Felsblöcke in zarte Steinbögen und hohe Türme formen. Durch Witterungseinflüsse und Winderosion können auch massive Felsbrocken auf schlanken Stützen balanciert werden. Haben Sie vom Wind geformte Felsen wie diesen gesehen? Wenn der Wind nachlässt, fallen die von ihm getragenen Sedimente zurück auf die Erde. Sie werden an Land oder im Wasser abgelagert. Wo Winde regelmäßig Sedimente ablagern, bauen sich langsam Sedimentschichten auf. Mit der Zeit können sich diese Schichten in Sedimentgestein umwandeln. Gletscher wie dieser in Alaska sind starke Kräfte, die Erosion verursachen können. Auf dem Weg stromabwärts wie Wind verursacht auch Wassererosion. Durch die Schwerkraft werden Sedimente aus Wind und Wasser gezogen. Fließendes Wasser nimmt Sedimente auf und trägt sie bergab an neue Standorte. Ein Sommerregen kann feine Sedimente auf Gehwege und in Dachrinnen spülen. Ein rauschender Gebirgsbach kann kleine Steine in ein Tal spülen. Ein überfluteter Fluss kann mit so viel Kraft anschwellen, dass große Steine viele Kilometer flussabwärts bewegt werden. Wenn sich das fließende Wasser verlangsamt, sinken die Sedimente auf den Grund des Flusses oder Baches. Die schwersten Sedimente werden zuerst abgelagert. Die feinsten Sedimente sind die letzten. An Flussmündungen und auf dem Grund von Seen sammeln sich Sedimentschichten an. Auch auf dem Meeresboden lagern sich über lange Zeiträume riesige Sedimentschichten ab. Ebenso wie vom Wind abgelagerte Sedimente können auch die durch Wasser abgelagerten Sedimente eines Tages in Sedimentgestein umgewandelt werden. Wasser muss nicht in flüssigem Zustand sein, um Sedimente zu erodieren. Gletscher sind riesige Eismassen, die in Polarregionen und in der Nähe der Gipfelhoherberge vorkommen. Obwohl Eis fest ist, bewegen sich Gletscher dennoch. Sie kriechen über Land- oder Berghänge, sie schieben, schleppen und tragen erodierte Sedimente mit. Auch wandernde Gletscher erzeugen Sedimente, wenn sie an Felsen neben oder unter ihnen reiben. Gletscher sind so mächtige Kräfte, dass sie riesige U-förmige Täler durch Bergketten graben können. Wenn Gletscher schmelzen, lagern sie die Sedimente ab, die sie mit sich geführt haben. Vor etwa 20.000 Jahren bedeckten Gletscher weite Teile Nordamerikas, Europas und Asiens. Als sich das Klima erwärmte, schmolzen die Gletscher und zogen sich nach Norden zurück. Sie hinterließen riesige Ablagerungen aus Sand, Kies und Schlick sowie Ansammlungen von Steinen und Felsbrocken. Sie können diese Ablagerungen immer noch als Hügel und Grate in der Landschaft erkennen. Verwitterung, Erosion und Zeitverwitterung und Erosion wirken langsam. Es dauert lange, bis man ihre Wirkung sieht. Mit der Zeit verändern diese Prozesse die Erdoberfläche in einem Ausmaß, das kaum zu fassen ist. Beispielsweise existierte der Grand Canyon im Südwesten der USA noch nicht, als die Dinosaurier Nordamerika durchstreiften. Wind, Regen und der Colorado River haben es langsam geschaffen. Diese Kräfte zerschnitten und formten die Landschaft zu dem, was sie heute ist, den Grand Canyon. Vor Millionen von Jahren waren die Appalachen im Osten Nordamerikas ein gewaltiges Gebirge. Die höchsten Gipfel lagen möglicherweise mehr als 20.000 Fuß über dem Meeresspiegel. Verwitterung und Erosion zermürbten die Appalachen allmählich. Ihr höchster Punkt ist heute nur noch 6.684 Fuß hoch. So beständig Berge auch scheinen, Verwitterung und in Asien, Aconcagua in Südamerika, Afrikas Kilimandscharo und diese endlosen geologischen Prozesse. Aber keine Sorge. Andere geologische Prozesse schaffen neue Berge, die an ihre Stelle treten. Das Jahr war 1953. Die Bergsteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay standen auf dem harten Schnee. Sie schnappten in der dünnen Luft nach Luft. Ihre Gesichter brannten vom bitterkalten Wind. Trotzdem grinsten sie über beide Ohren. Kapitel 8: Die mächtigen Berge der Erde. Die große Frage: Wie entstehen durch die Bewegungen und Kräfte tektonischer Platten Berge? Hillary und Norgay hatten es gerade auf den Gipfel des Mount Everest geschafft. Sie waren die ersten Menschen, die den höchsten Punkt der Erde erreichten, 29.029 Fuß über dem Meeresspiegel. Berge gehören zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Erde. Im Jahr 1953 suchten Geologen noch nach Antworten auf die Frage, wie Berge entstehen. In den 1960er Jahren deuteten wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hin, dass die Plattentektonik eine treibende Kraft hinter der Gebirgsbildung war. Wie Sie in Kapitel 2 lesen, ist die felsige Außenseite unseres Planeten kein festes Stück. Es ist in eine Ansammlung riesiger tektonischer Platten unterteilt. Die tektonischen Platten der Erde bewegen sich langsam, aber ihre Bewegungen haben die Eigenschaften der Erde im Laufe der Zeit dramatisch verändert. Plattenbewegungen haben die Kontinente der Erde in verschiedene Positionen verschoben. Sie haben alte Ozeane zerstört und neue geschaffen. Sie haben auch Berge und Bergketten auf verschiedene Weise gebaut. Kollidierende Kontinente. Einige der höchsten Gebirgszüge der Erde entstanden durch die Kollision von Abschnitten der Kontinentalkruste über Millionen von Jahren. Die Kollision, die den Mount Everest bildete, ist ein gutes Beispiel. Der Everest ist Teil des Himalaya, einer riesigen, hoch aufragenden Bergkette zwischen Indien und China. Der Himalaya entstand, als Kontinente auf zwei tektonischen Platten frontal aufeinander trafen. Können Sie Indien auf der Karte finden? Es liegt am südlichen Rand Asiens. Indien war nicht immer dort, wo es heute ist. Vor hunderten Millionen Jahren war Indien eine Insel. Es befand sich in der Mitte der indo-australischen Platte. Es war von Asien, das auf der eurasischen Platte liegt, durch einen alten Ozean namens Tethismeer getrennt. Die indo-australische Platte begann vor etwa 200 Millionen Jahren nach Norden zu kriechen. Angetrieben durch die Bewegung des Magmas im darunter liegenden Erdmantel kollidierte es langsam mit der eurasischen Platte. Dort, wo die beiden Platten aufeinander trafen, kam es zur Subduktion. Die schwerere ozeanische Kruste der indo-australischen Platte glitt unter die leichtere kontinentale Kruste der eurasischen Platte. Die indo-australische Platte bewegte sich langsam nach Norden und riss Indien mit sich. Indien. Während sich die indo-australische Platte weiter nach Norden bewegte, wurde Indien mitgerissen. Es rückte immer näher an Asien heran. Das Tethismeer begann zu verschwinden. Vor etwa 40 Millionen Jahren kollidierte Indien schließlich mit Asien. Die felsige Kontinentalkruste Indiens drückte direkt gegen die Kontinentalkruste Asiens. Während die beiden Landmassen immer stärker zusammengedrückt wurden, begann die Kontinentalkruste zu zerfallen. Der enorme Druck der sich bewegenden tektonischen Platte ließ die Gesteinskruste nach oben heben. Nach und nach erhoben sich große Felsmassen zu einer Reihe enormer Falten. Der Himalaya war geboren. Während sich die indo-australische Platte weiter bewegte, wurden immer mehr Felsen angehoben. Der Himalaya stieg immer höher. Tatsächlich steigen sie immer noch. Sie werden ungefähr im gleichen Tempo größer wie ihre Fingernägel. Geologen klassifizieren den Himalaya als Faltengebirge. Der Name bezieht sich auf die Art und Weise, wie Gesteine durch die Bewegung tektonischer Platten in riesige Falten geschoben werden. Die Alpen, Europas höchste Berge, sind Faltengebirge, die sich ähnlich wie der Himalaya gebildet haben. Auch die Appalachen in Nordamerika und der Ural in Russland entstanden durch Kollisionen der Kontinentalkruste. Fossilien an der Spitze der Welt, Trilobiten und Seelilien, sind zwei der häufigsten Arten von Fossilien auf dem Mount Everest. Trilobiten waren hartschalige Meerestiere, die mit den heutigen Krabben und Hummern verwandt waren. Trilobiten lebten auf dem Grund der alten Ozeane der Erde, einschließlich des Tethismeeres. Auch Seelilien waren Tiere, sahen aber eher wie Pflanzen aus. Trilobiten und die meisten Seelilien starben vor etwa 250 Millionen Jahren aus. Einige Arten von Seelilien überleben noch weit unter der Meeresoberfläche. Wie viele andere Faltengebirge enthält auch der Himalaya eine Menge Sedimentgestein. Warum? Im Fall des Himalaya begann es mit dem Tethismeer. Millionen von Jahren lang wurden durch Erosion Sedimente aus Asien und der antiken Insel Indien in das Tethysmeer gespült. Unzählige Sedimentschichten sowie Überreste von Meerestieren lagerten sich auf dem Meeresboden ab. Im Laufe der Zeit trugen Druck und Hitze dazu bei, diese Sedimente in Sedimentgestein umzuwandeln. Als Indien und Asien durch Plattenbewegungen langsam zusammenkamen, wurden einige dieser Sedimentgesteine des Meeresbodens nach oben gedrückt. Hitze und Druck der kollidierenden Platten verwandelten einige von ihnen in metamorphe Gesteine. Andere Sedimentgesteine blieben relativ unverändert. So landeten Fossilien uralter Meerestiere auf dem Gipfel des Mount Everest. Faltung an den Rändern entlang der Westküste Südamerikas schiebt sich die ozeanische Nazca-Platte seit Millionen von Jahren unter die südamerikanische Platte. Dadurch türmten sich am Rande des Kontinents gewaltige Felsfalten auf. Diese Falten bilden heute die Anden, die längste Bergkette an Land. Wie Sie in Kapitel 4 lesen, schmilzt der Rand einer subduzierenden Platte, wenn sie in den heißen Erdmantel absinkt. Das entstehende Magma wandert durch Risse in der Erdkruste nach oben. Es kann an der Oberfläche ausbrechen und Vulkane bilden. Der Rand der Nazca-Platte schmilzt, während er unter die südamerikanische Platte gleitet. Ausbrechendes Magma hat in den Anden zahlreiche Vulkane entstehen lassen. Die Anden in Peru sind Faltengebirge. Verwerfungen und Blockaden. Die längsten und höchsten Gebirgszüge an Land sind größtenteils Faltengebirge. Bewegliche tektonische Platten bilden Berge jedoch auf andere Weise. Verwerfungsberge entstehen, wenn sich gigantische Felsblöcke entlang von Verwerfungen auf und ab bewegen. Bei manchen Verwerfungen, etwa der San Andreas-Verwerfung in Kalifornien, bewegen sich Felsblöcke beim Gleiten horizontal aneinander vorbei. Bei anderen Verwerfungen führen Rutschen dazu, dass Felsblöcke auf einer Seite der Verwerfung nach oben wandern. Diese Ausrutscher führen auch dazu, dass Blöcke auf der anderen Seite der Verwerfung nach unten wandern. Verwerfungsblockgebirgszüge schaffen. Verwerfungsberge haben typischerweise eine steile und eine abfallende Seite. Die steile Seite bildet eine hohe, steile Klippe. Der Harz in Deutschland ist ein Beispiel für Verwerfungsgebirge. Andere sind die Grand Tetons in Wyoming und die Basin and Range Province in Utah, Nevada und Arizona. Verwerfungsberge entstehen, wenn sich Felsblöcke entlang von Verwerfungslinien auf und ab bewegen. Die Grand Teton Mountains in Wyoming sind Verwerfungsberge. Unter der Kuppel, die meisten Menschen denken an scharfe, schroffe Gipfel, wenn sie das Wort Berge hören. Kuppelberge sind ganz anders. Kuppelberge sehen aus wie große Felsbuckel mit abgerundeten Spitzen. Sie kommen meist als isolierte Berge auf ansonsten flachen Ebenen vor. Einige Kuppelberge entstehen, wenn Magma aus dem Erdmantel nach oben in die Erdkruste dringt. Das Magma kühlt zu magmatischem Gestein ab, bevor es die Oberfläche erreicht. Dieser riesige Klumpen magmatischen Gesteins führt dazu, dass sich die darüber liegende Kruste ausbeult, wie eine Blase auf der Haut. Der Navajo Mountain in Utah ist ein gutes Beispiel für einen Kuppelberg, der auf diese Weise entstanden ist. Navajo Berg, Utah. Berge in der Prärie. Schon von weitem können Sie die Black Hills im Westen von South Dakota sehen. Diese Kuppelberge ragen als dunkle, gebeugte Formen aus den umliegenden Grasebenen empor. Sie sind die höchsten Berge östlich der Rocky Mountains. Sehr alter Granit bildet den Kern der Black Hills. Millionen von Jahren durch Verwitterung und Erosion haben dieses magmatische Gestein vielerorts freigelegt. Der Bildhauer Gutzon Borglum machte eine hohe Granitformation in den Black Hills berühmt. Er schnitzte die Gesichter von 4 Präsidenten in den Felsen und schuf so das Mount Rushmore National Memorial. Eine weitere Skulptur in den Black Hills wurde ebenfalls zu Ehren des nordamerikanischen Indianererbes mit dem Denkmal geehrt und zeigt das Gesicht des Sioux-Anführers Crazy Horse. Die Arbeiten an der massiven Skulptur wurden 1948 vom Bildhauer Kocsak Tsiolkowski begonnen und dauern noch heute an. Stellen Sie sich vor, Sie stürzen immer tiefer in die Mitte des Atlantischen Ozeans. Das Meerwasser außerhalb des Tauchboots wird immer dunkler. Bald verschwindet das Licht vollständig. Draußen ist eine wässrige Welt, schwarz wie die Nacht. Schließlich nehmen die Lichter des U-Boots die Formen unten auf, während der Meeresboden in Sicht kommt. Sie sehen schroffe Hügel und aufragende Gipfel aus dunklem Vulkangestein. Willkommen am mittelatlantischen Rücken. Der Bergrücken markiert die Grenze zwischen mehreren riesigen tektonischen Platten. Teile dieser Platten bilden den Grund des Atlantischen Ozeans. Kapitel 9: Die Unterwasserwelt der Erde. Die große Frage: Wie formt und verändert die Bewegung tektonischer Platten den Meeresboden? Die Ausbreitung des Meeresbodens war einer von mehreren wichtigen geologischen Beweisen, die zur Theorie der Plattentektonik führten. Stellen Sie sich die Kontinente als auf den Platten reitend vor. Wenn sich die Platten bewegen, bewegen sich auch die Kontinente. Berge und sich bewegende Platten. In Kapitel 8 haben Sie einige Möglichkeiten kennengelernt, wie die sich langsam bewegenden tektonischen Platten der Erde Berge bilden. Im Laufe der Millionen von Jahren haben ihre Bewegungen viele Berge und Gebirgszüge an Land geschaffen. Bewegliche Platten bilden auch Unterwasserberge. Tatsächlich gibt es auf dem Meeresboden mehr Berge als auf allen Kontinenten und Inseln der Erde zusammen. Der mittelatlantische Rücken ist ein langes, zerklüftetes Unterwassergebirge. Es verläuft tausende von Kilometern entlang der Grenze zwischen tektonischen Platten, die in der Mitte des Atlantischen Ozeans aufeinandertreffen. An dieser Grenze bewegen sich die Platten sehr langsam auseinander. Erinnern Sie sich an Alfred Wegener? Wegener schlug die Idee der Kontinentalverschiebung Anfang des 20. Jahrhunderts vor. Zu diesem Zeitpunkt kannte jedoch niemand eine Kraft, die stark genug war, um Kontinente auf der Erdoberfläche zu bewegen. Die Theorie der Ausbreitung des Meeresbodens war ein wichtiger Hinweis zur Lösung des Rätsels. Ausbreitung des Meeresbodens, Subduktionszone, aufsteigendes Magma. Es war die Untersuchung des mittelatlantischen Rückens, die Wissenschaftler erstmals über die Möglichkeit einer Ausbreitung des Meeresbodens nachdenken ließ. Sie kamen zu dem Schluss, dass mit der Ausbreitung des Meeresbodens die Kontinente auf beiden Seiten des Atlantiks weiter auseinandergedrückt werden. Wissenschaftler entdeckten bald, dass der mittelatlantische Rücken nur einer von vielen mittelozeanischen Rücken ist. Diese Rücken finden sich in allen Weltmeeren, überall dort, wo sich tektonische Platten langsam auseinander bewegen. Insgesamt bilden mittelozeanische Rücken eine nahezu durchgehende Gebirgskette, die sich wie die Naht eines Baseballs um die Erde legt. Mit einer Länge von 40.389 Meilen ist die Kette mittelozeanischer Rücken das mit Abstand längste Gebirge der Welt. Es ist auch das vulkanisch aktivste. Der mittelatlantische Rücken ist nur ein Teil dieser gigantischen Unterwassergebirgskette. Ausbrechende Lava hat auf beiden Seiten des Grabens hohe Basaltwände aufgebaut. Der Riss selbst ist fast so tief wie der Grand Canyon. Wenn Sie den Grat entlang wandern, werden Sie bald mehr als nur hohe Wände aus dunklem Fels sehen. Mittelozeanische Rücken bilden eine nahezu kontinuierliche Kette von Unterwasserbergen. Hydrothermale Quellen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Feuer. Von einer Stelle im Bergrücken steigt schwarzer Rauch auf. Es ist jedoch kein Rauch. Es ist sengend heißes, dunkles Wasser, das aus Felsspalten sprudelt. Es ist eine hydrothermale Quelle. Hydrothermale Quellen ähneln Geysiren im Yellowstone-Nationalpark. Diese Tiefseegeysire sind viel, viel heißer als alles an Land. Hydrothermale Quellen entstehen, wenn Meerwasser durch Risse in der ozeanischen Kruste nach unten sinkt. Bei der Annäherung an das unter der Kruste liegende Magma wird das Wasser auf unglaublich hohe Temperaturen erhitzt. Es kann bis zum umgebenden Basalt reichen. Die Mineralien werden Teil der heißen Flüssigkeit, ähnlich wie Salz, wenn man es in ein Glas Wasser einrührt. An einer Hydrothermalquelle strömt das überhitzte, mineralreiche Wasser durch Risse in der Kruste wieder nach oben. Es schießt mit der Kraft von Wasser aus einem Hydranten aus dem Felsen. Wenn heißes Quellwasser auf kaltes Meerwasser trifft, werden die gelösten Mineralien im Quellwasser wieder fest. Sie bilden winzige Partikel. Die Partikel lassen das Entlüftungswasser wie dunklen Rauch aussehen. Hydrothermale Quellen sind mehr als nur Wolken aus heißem, schwarzem Wasser. Rund um viele dieser Tiefseegeysire leben Gemeinschaften erstaunlicher und ungewöhnlicher Tiere. Rotkopfriesenröhrenwürmer sind die größten Tiere in der Nähe von Schloten. Einige Arten von Riesenröhrenwürmern können eine Menschengröße erreichen. In den Schloten leben auch geisterhafte weiße Krabben, fußballgroße Muscheln und blasse, blinde Garnelen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es entlang der mittelozeanischen Rücken der Welt zehntausende hydrothermale Quellen gibt. Wissenschaftler haben jedoch nur eine Handvoll davon erforscht. Es ist immer spannend, etwas Neues zu finden. Wissenschaftler entdecken oft auch neue Tierarten. Auf der Suche nach hydrothermalen Quellen, wie finden Wissenschaftler hydrothermale Quellen? Sie jagen sie von Schiffen auf See aus. Heißes, mineralreiches Quellwasser bewegt sich langsam von hydrothermalen Quellen weg. Es bildet eine Wolke aus Mineralpartikeln, die wie Rauch aus einem Schornstein von der Entlüftungsöffnung wegtreibt. Wenn die Wissenschaftler eine Wolke entdecken, schicken sie ein Roboterfahrzeug herunter. Wenn der Roboter den Schlot lokalisiert, sendet er Bilder an die Wissenschaftler zurück. Riesige Röhrenwürmer in der Nähe einer Hydrothermalquelle im Pazifischen Ozean. Hydrothermale Quellen. Seemounts und Subduktionszonen. Seemounts sind eine weitere Art von Unterwasserbergen. Seemounts sind Unterwasservulkane, die es in vielen Formen und Größen gibt. Manche sind nur ein paar hundert Fuß hoch. Andere ragen tausende von Fuß über den Meeresboden hinaus, obwohl ihre Spitzen immer noch weit unter der Meeresoberfläche liegen. Wenn ein Seeberg so hoch wächst, dass er über die Meeresoberfläche hinausragt, wird er zu einer Insel. Seemounts können überall dort entstehen, wo Magma durch die ozeanische Kruste ausbricht. Viele Seeberge bilden sich entlang mittelozeanischer Rücken oder entlang von Subduktionszonen. Schließlich können sich Seeberge auch über Hotspots fernab von Plattengrenzen bilden. Die Inseln, aus denen die hawaiianische Inselkette besteht, waren ursprünglich Seeberge. Wie Sie in Kapitel 4 lesen, bildete sich jede Insel über einem Hotspot, der unter der Mitte der Pazifischen Platte liegt. Aufgrund wiederholter Vulkanausbrüche war jede Insel zunächst ein kleiner Seeberg, der im Laufe der Zeit wuchs. Schließlich durchbrach seine Spitze die Wasseroberfläche und machte daraus eine Insel. Wissenschaftler schätzen, dass es in den Weltmeeren mindestens 100.000 Seeberge mit einer Höhe von über 3.000 Fuß gibt. Da die meisten Seeberge weit unter der Meeresoberfläche liegen, ist ihre Untersuchung eine Herausforderung. Wissenschaftler haben einige davon aus erster Hand erforscht, indem sie mit Tauchbooten nach unten gereist sind. Häufiger schicken sie Roboterfahrzeuge los, um die Untersuchung durchzuführen. Seeberg, der sich zu einer Insel entwickelte. Keine zwei Seemounds sind genau gleich. In vielen wimmelt es nur so von Leben, auch in denen, die sehr tiefgründig sind. Das Wasser, das diese Tiefseevulkane umströmt, befördert Nährstoffe vom Meeresboden. Nährstoffe fördern das Wachstum winziger einzelliger Organismen im Wasser. Diese wiederum werden zur Nahrung für größere Organismen, darunter Tiere, die auf und um Seeberge leben. Seemounds sind oft die Heimat von Tiefseekorallen, Schwämmen, Schlangensternen, Krabben und Anemonen. Große Fischschwärme leben auch rund um Seeberge. Into the Trenches Seemounds sind nicht die einzigen Unterwasserstrukturen, die sich entlang von Subduktionszonen bilden. Wo eine Platte unter eine andere gleitet, senkt sich der Meeresboden ab und es entstehen schmale, extrem tiefe Täler. Diese Meeresgräben sind die tiefsten Stellen auf dem Planeten. Der Marianengraben im Pazifischen Ozean ist der tiefste Meeresgraben. Es liegt direkt vor den Marianen, östlich der Philippinen. Der Marianengraben ist hunderte von Kilometern lang, aber nur 70 Kilometer breit. Es ist wie ein tiefer Schlitz im Meeresboden. Der tiefste bekannte Punkt des Grabens ist ein Gebiet namens Challenger Deep. Es liegt 36.070 Fuß unter der Meeresoberfläche, also fast 7 Meilen tief. Im Vergleich dazu beträgt die durchschnittliche Tiefe des Ozeans etwa 14.000 Fuß. Schlangenstern aus Tiefseekoralle. Die glücklichen drei seit 2014 sind Menschen nur zweimal zum Grund des Marianengrabens gereist. Die erste Expedition fand 1960 statt. Die Entdecker waren der US-Marineleutnant Don Walsh und der Schweizer Wissenschaftler Jacques Picard. Ihr Unterwasserfahrzeug war Trieste. Trieste brauchte fast 5 Stunden, um von der Meeresoberfläche zum Grund des Challenger Deep abzutauchen. Picard und Walsh spähten durch ein kleines Fenster auf einen Teil des Planeten, den die Menschen zuvor noch nicht gesehen hatten. Im Jahr 2012 unternahm auch der kanadische Filmemacher und Meeresforscher James Cameron die Reise. Sein Schiff, Deep Sea Challenger, war ein schlankes Ein-Personen-Unterwasserfahrzeug. Camerons Abstieg dauerte etwas mehr als 2,5 Stunden. Er tat etwas, wozu Walsh und Picard nicht in der Lage waren. Er filmte den Abstieg und die Aussicht, die er auf den Meeresboden in 35.756 Fuß Höhe hatte. Wie ist es an der tiefsten Stelle des Ozeans? Es ist stockfinster. Die Wassertemperatur liegt nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt. Das Wasser auf jedem Zentimeter ihres Körpers. Nur 3 Menschen sind bis zum Grund des Marianengrabens gereist. Mehr Menschen sind auf dem Mond gelandet. Auch mehrere Roboterfahrzeuge haben die Reise mitgemacht. Diese Besuche haben nur kurze Einblicke in diese abgelegene und extreme Umgebung ermöglicht. Picard und Walsh in Triest. Trotan. Die Häuser haben Felswände, Felsböden und Felsdecken. Ihre Türen und Fenster sind einfach Öffnungen im Fels. Manche Häuser haben hohe, spitze Felstürme, die aus ihren Felsdächern ragen. Andere haben versteckte Räume, Geheimgänge und Tunnel, die tief unter die Erde führen. Alles ist aus Stein. Kappadokien ist eine Region der Türkei im westlichen zentralen Teil des Landes. Berühmt sind die hüllenartigen Felsenhäuser, von denen es Tausende gibt. Die Häuser gruppieren sich zu Felsendörfern und Städten. Seit mehr als 2000 Jahren wird in diesen Häusern gearbeitet und gelebt. Vulkane legten jedoch den ursprünglichen Grundstein. Bereicherung, die Felsenstädte Kappadokiens. Felsenhäuser in Kappadokien. Ausbrüche und Erosion. Der Berg Atsis ragt am Horizont in der Nähe der Felsenstädte Kappadokiens auf. Es ist ein aktiver Vulkan und der höchste Berg in diesem Teil der Türkei. Der felsige Gipfel von Atsis ist 12.848 Fuß hoch. Im Winter ist es oft mit Schnee bedeckt. In der aufgezeichneten Geschichte haben nur kleinere Ausbrüche Atsis erschüttert. In der fernen Vergangenheit waren Atsis und andere Vulkane in der Nähe jedoch zeitweise viel aktiver. Bei einem oder mehreren großen Ausbrüchen schleuderten diese Vulkane enorme Mengen Asche aus. Die Vulkanasche regnete auf die umliegende Landschaft. In einigen Bereichen sammelte es sich und bildete große, dicke Ablagerungen. Mit der Zeit verfestigte sich diese Vulkanasche. Es verfestigte sich zu einer Art Vulkangestein, das Geologen Tuff nennen. In Teilen des heutigen Kappadokiens bildeten sich hunderte Meter dicke Tuffsteinschichten. Dann machten sich Verwitterung und Erosion an die Arbeit. Wind und Wasser formten den Tuffstein langsam in Grate, Hügel und spitze Zinnen. Die höchsten dieser schlanken, hoch aufragenden Felsformationen werden Hudus genannt. Einige erheben sich mehr als 30 Meter über die kappadokische Landschaft. Manche Leute nennen Hudus Feenkamine, weil sie wie etwas aussehen, worüber man in einem Märchen lesen könnte. Auswirkungen der Erosion von Vulkangestein in Kappadokien. Feenkamine. Hudus auf der ganzen Welt. Hudus gibt es auf fast jedem Kontinent. Die meisten bestehen aus Sedimentgestein und nicht aus vulkanischem Tuff. Sie alle sind jedoch das Produkt von Verwitterung und Erosion. Im Bryce Canyon im Westen der USA gibt es eine Fülle von Hudus. Wind, Regen und Eiskeilen haben sie aus 40 bis 60 Millionen Jahre alten Sedimentgestein herausgearbeitet. Geologen und Besucher haben einige der größten Hudus des Bryce Canyon benannt. Einer der beeindruckendsten ist Thor's Hammer. Thor's Hammer. Höhlen ausarbeiten. Niemand weiß, wer als erster in die Felsformationen Kappadokiens gehauen hat. Der Tuffstein ist ziemlich weich, bevor er der Luft ausgesetzt wird. Kratzen Sie die harte Außenfläche ab und das frische Gestein kann mit einfachen Werkzeugen leicht geschnitten werden. Die Oberfläche frisch bearbeiteten Gesteins härtet in trockener Luft schnell aus. Danach behält es seine Form über hunderte von Jahren. Im 3. Jahrhundert wurde Kappadokien zum Ziel vieler früher Christen. Es war ein Ort, an dem sie sich sicher und isoliert vom Rest der Welt fühlten. Diese Glaubensflüchtlinge erweiterten die bestehenden Höhlen zu größeren Felswohnungen. Sie schufen Räume zum Essen und Schlafen. Sie errichteten Ställe für Tiere und Lagerräume für Lebensmittel. Sie schnitten Treppen in Hudus und bildeten hohe Türme. Die Türme hatten Fenster, die auf die umliegenden Ebenen blickten. Von diesen Höhen aus konnten sie schon von weitem die bevorstehenden Probleme erkennen. Aus Wohnblöcken wurden Dörfer und dann Städte. Kirche in Kappadokien. Auch die frühen christlichen Siedler expandierten im Untergrund. Sie gruben sich in den darunterliegenden Tuffstein und gruben Wohnräume in einer Tiefe von mehr als 5 Stockwerken aus. Ein Labyrinth aus Tunneln, Treppen und Durchgängen verband die verschiedenen Abschnitte. Es gab sogar Felsbelüftungssysteme, um Frischluft von oben herabzuführen. Aus den unterirdischen Ausgrabungen entstanden schließlich mehrere Dutzend Städte. Sie waren groß genug, um Tausende von Menschen zu beherbergen. Wenn Eindringlinge oder andere Bedrohungen auftauchten, zogen sich die Bewohner der oberirdischen Felsenstädte in den Untergrund zurück. Im 6. Jahrhundert hatten christliche Mönche aufwendigere Felsbehausungen gebaut. Sie bauten große Klöster, in denen sie leben konnten. Diese Klöster verfügten über Schlafräume, große Küchen und Keller zur Lagerung von Speisen und Getränken. Jedes Kloster hatte seine eigene Kirche. Anfangs waren die Kirchen einfach und schlicht. Mit der Zeit wurden sie immer aufwendiger. Im 10. und 11. Jahrhundert bauten kappadokische Mönche Kirchen mit hohen, gewölbten Decken und großen Altären. Künstler dekorierten die Wände und Decken mit wunderschönen Gemälden. Dank des trockenen Klimas der Region haben viele dieser Kunstwerke hunderte von Jahren ohne große Schäden überlebt. Wunderschöne Gemälde bedecken die Wände und Decken dieser Kirche in Kappadokien. Die Vergangenheit bewahren. Im Jahr 1985 wurde ein Teil der Felsenstadtanlage Kappadokiens zum Weltkulturerbe erklärt. Welterbestätten gelten als besondere Orte, die es zu schützen gilt. Die Felsenhäuser Kappadokiens werden sorgfältig gepflegt, um ihren historischen Wert zu bewahren. Touristen aus aller Welt kommen, um diese einzigartigen Felsenstädte zu besuchen. Führer führen sie durch Tunnel und Gänge, da man sich leicht verlaufen kann. Besucher können in Felsenhäusern übernachten, die in kleine Hotels umgewandelt wurden. Stellen Sie sich vor, Sie übernachten in einem vor Hunderten von Jahren von Hand geschnitzten Felsenzimmer. Was Besucher entdecken, ist, dass weder eine Klimaanlage noch eine Zentralheizung erforderlich sind. Häuser aus Tuffstein bleiben im Sommer kühl und im Winter warm. Viele Menschen, die durch die Straßen der Felsenstädte Kappadokiens gehen, sind keine Touristen. Sie leben dort und die Felsenhäuser sind ihre Häuser. Die Wände und Böden sind hunderte von Jahren alt, aber die Häuser haben fließendes Wasser, Teppiche auf dem Boden und Vorhänge an den Fenstern. Wenn Hausbesitzer jedoch Änderungen vornehmen, erleben sie manchmal eine Überraschung. Einige haben versucht, in ihren Felsenhäusern neue Räume zu schaffen. Sie haben angefangen, an den Wänden zu kratzen, um dann in alte Höhlen vorzudringen, die seit Hunderten von Jahren ungestört waren. Menschen betreten eine unterirdische Stadt. Hotel in einem Hügel von Kappadokien. Die Tuffschnitzer der Osterinsel. Die Osterinsel ist ein weiterer Ort, der für seine aus Tuffstein geschnitzten Bauwerke bekannt ist. Hunderte riesiger Statuen säumen die Hügel dieser Insel im Südpazifik. Die Statuen, Moai genannt, sind teilweise menschliche Figuren mit großen Köpfen, hohen Wangenknochen und dicken Brauen. Abgesehen von den Höhenunterschieden sehen alle Moai auf der Insel sehr ähnlich aus. Das Volk der Rapa Nui, die Ureinwohner der Osterinsel, haben die Moai aus Tuffstein geschnitzt. Der Tuffstein stammte von den Seiten eines Vulkankraters in der Nähe von Maunga Terevaka, dem größten Vulkan der Insel. Moai der Osterinsel. Zur Herstellung der Statuen verwendeten die Schnitzer von Rapa Nui aus den Kraterwänden geschnittene Tuffsteinblöcke. Sie verwendeten scharfe Steinwerkzeuge aus Basalt, um das weichere Gestein zu schneiden und zu formen. Die Schnitzer formten Moai direkt in der Kraterwand. Als die Fronten fertig waren, schlugen sie die riesigen Statuen aus der Kraterwand. Dann wurden die Moai an ihren endgültigen Bestimmungsort gebracht. Wissenschaftler diskutieren immer noch darüber, wie die Rapa Nui ihrer Meinung nach die Moai bewegt haben. Wie auch immer sie es taten, es war eine ziemliche Aufgabe. Die größten Moai wiegen über 80 Tonnen. Das größte Rätsel, das die Moai immer noch umgibt, ist, warum die Rapa Nui sie geschnitzt haben. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass Moai zu Ehren von Häuptlingen oder möglicherweise alten Vorfahren geschnitzt wurden, aber niemand weiß es genau. Der Vesuv thront über der Bucht von Neapel an der Westküste Italiens. Der Vesuv ist einer von mehreren italienischen Vulkanen, die dort entstanden sind, wo zwei tektonische Platten sehr langsam kollidierten. Während eine Platte unter die andere kriecht, steigt Magma durch Risse in der Erdkruste nach oben. Im Laufe der Zeit entstanden durch ausbrechendes Magma der Vesuv und seine vulkanischen Nachbarn. Viele Vulkanologen oder Vulkanwissenschaftler betrachten den Vesuv als einen der gefährlichsten Vulkane der Welt. Warum? Der Vesuv war einer der aktivsten Vulkane Europas. Es liegt nur wenige Kilometer von mehreren großen italienischen Städten entfernt. Ein großer Ausbruch könnte das Leben von mindestens 3 Millionen Menschen gefährden. Wissenschaftler beobachten den Vesuv genau. Sie haben Dutzende Sensoren an den Hängen des Berges angebracht. Wenn sie zum Krater auf der Spitze des Vesuvs wandern würden, würden sie einige dieser Sensoren entlang des Weges sehen. Die Sensoren erfassen jede noch so kleine Bewegung des Berges. Jedes ungewöhnliche Zittern kann ein Zeichen dafür sein, dass ein Ausbruch bevorsteht. Die Sensoren erfassen auch Informationen über die aus dem Vulkankrater aufsteigenden heißen Gase. Auch eine Veränderung dieser Gase ist ein Anzeichen für eine Störung. Bereicherung des heftigen Vesuvs. Ausbruch des Vesuvs. Wissenschaftler analysieren 24 Stunden am Tag Sensordaten. Sie geben eine Warnung aus, wenn die Daten darauf hindeuten, dass sich ein Ausbruch zusammenbraut. In diesem Fall werden die Menschen rund um die Bucht von Neapel zur Evakuierung aufgefordert. Wissenschaftler befürchten jedoch, dass möglicherweise nicht genug Zeit für Tausende von Menschen bleibt, sich in sicherer Entfernung vom Vulkan zu entfernen. Der Vesuv bricht in der Vergangenheit sehr plötzlich aus. Der letzte Ausbruch des Vesuvs ereignete sich im Jahr 1944. Fast 2 Wochen lang setzte der Vulkan wogende Asche und Gaswolken frei. Aus dem Krater des Vulkans schossen Lavafontänen in die Höhe. Dennoch war dieser Ausbruch im Vergleich zum Ausbruch im Jahr 79 NCHR geringfügig. Es war der größte und verheerendste Vesuv-Ausbruch in der Geschichte. Millionen Tonnen heißer Asche und Vulkangestein begruben mehrere antike römische Städte am Fuß des Vulkans. Bis zu 16.000 Menschen starben. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 NCHR ereignete sich vor fast 2000 Jahren. Dennoch wissen wir aufgrund der zurückgelassenen Beweise viel darüber. Ein Teil der Beweise ist ein Augenzeugenbericht. Ein 17-jähriger Römer namens Plinius der Jüngere erlebte die Katastrophe und schrieb darüber in einem Brief. Die Menschen rund um die Bucht von Neapel müssen mit der Gefahr eines Vesuv-Ausbruchs leben. Insel Ischia, Insel Procida, Insel Capri, Sorrent, Stabia, Pompeji, Vesuv, Herculaneum, Neapel, Miseno, Bucht von Neapel. Augenzeuge einer Katastrophe im Sommer 79 NCHR wohnten Plinius und seine Mutter bei seinem Onkel. Sie lebten in Misenum, einer Stadt am nördlichen Rand der Bucht von Neapel. Misenum lag etwa 20 Meilen vom Vesuv entfernt. Sie konnten den Vesuv auf der anderen Seite der Bucht sehen. An einem Augustnachmittag bemerkte Plinius Mutter, dass sich über der Bucht eine seltsame Wolke bildete. Plinius beschrieb es in seinem Brief, Die Wolke stieg von einem Berg auf, von dem wir später erfuhren, dass er der Vesuv war. Seine Form war eine Kiefer. Es stieg auf einem Stamm, der scheinbar Äste hatte, in den Himmel. Was Plinius und seine Mutter sahen, war die erste Phase des Vesuvausbruchs. Heißes Gas aus der Tiefe des Vulkans war ausgebrochen und hatte eine gigantische Säule aus Asche und Vulkangestein in die Luft geschleudert. An ihrer Spitze breitete sich die Wolke nach außen aus. Es entstand eine Form wie ein Vesuvausbruch, der in einem Holzstich dargestellt ist. Während sein Onkel über die Bucht segelte, um Nachforschungen anzustellen, blieb Plinius bei seiner Mutter zurück. Immer wieder erschütterten Erdbeben den Boden. Asche und Rauch erfüllten die Luft. Am Morgen war der Himmel noch dunkel. Die Luft war so dick mit Vulkanasche, dass das Sonnenlicht blockiert wurde. Asche fiel wie Schnee vom Himmel. Plinius und seine Mutter beschlossen, in die Hügel oberhalb von Misenum aufzubrechen. Zu ihnen gesellte sich eine Menge panischer und verängstigter Menschen aus der Stadt. Vom Hügel über der Stadt blickte Plinius über die Bucht zurück zum Vesuv. Die hoch aufragende, kiefernförmige Wolke über dem Vulkan war immer noch da, aber schwarz geworden. Darin zuckten Blitze und orangefarbene Flammen. Dann, während Plinius zusah, schien die riesige Wolke zusammenzubrechen. Es fiel vom Himmel und fegte die Seite des Vulkans hinunter. Ein Teil davon schoss über das Wasser der Bucht hinaus und rollte auf sie zu. Plinius ergriff die Hand seiner Mutter und zog sie weiter den Hang hinauf. Er schrieb, eine dichte Wolke zog hinter uns auf. Über dem Vesuv bilden sich gewaltige schwarze Wolken. Waren Sie schon einmal in einem Raum ohne Fenster, als das Licht ausging? So beschrieb Plinius die Dunkelheit. Er und seine Mutter gingen in die Hocke und hatten Angst, sich zu bewegen, weil sie überhaupt nicht sehen konnten. Er beschrieb die Szene, erneut begann Asche zu fallen, dieses Mal in heftigen Regenschauern. Wir haben sie abgeschüttelt, sonst wären wir unter ihnen begraben worden. Die Zeit zog sich hin. Plinius war sich sicher, dass er sterben würde. Dann lichtete sich allmählich die Dunkelheit. Der Aschefall verlangsamte sich und hörte schließlich auf. Er sah, dass alles um ihn herum mit Vulkanaschewolken bedeckt war. Er war sich sicher, dass das Schlimmste überstanden war. Einige Tage später erfuhren Plinius und seine Mutter, dass sein Onkel tot war. Er war bei dem Versuch gestorben, bei der Evakuierung von Menschen aus Pompeji, einer nahegelegenen Stadt, zu helfen. Was ist mit den Städten am Fuße des Vulkans? Pompeji und andere Städte am Fuße des Vulkans waren verschwunden und vollständig unter Vulkanasche und Gestein begraben. Dunkelheit umgibt den ausbrechenden Vesuv. Vergrabene Beweise Plinius Brief lieferte Wissenschaftlern wichtige Hinweise auf den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 NCHR. Die verschütteten Städte und insbesondere Pompeji lieferten noch mehr Informationen. Es dauerte jedoch hunderte von Jahren, sie ans Licht zu bringen. Im Jahr 1748 begannen Menschen, die nach römischen Artefakten suchten, in der Nähe des ehemaligen Pompeji zu graben. Als Schaufeln in das weiche Vulkangestein schnitten, entdeckten die Bagger, dass Vulkanasche Pompeji konserviert hatte. Gebäude standen noch. Die Straßen waren immer noch übersät mit Gegenständen, die Menschen bei ihren Fluchtversuchen fallen gelassen hatten. In den Häusern waren noch immer Brotlaibe und Lebensmittel in Tongefäßen zu erkennen. Auch die Überreste einiger Lebewesen waren unheimlich erkennbar. Als die Vulkanwolke vom Vesuv herabschwebte, bedeckte heiße Vulkanasche innerhalb von Sekunden Menschen und Tiere. Sie wurden dort begraben, wo sie gefallen waren. Die Ausgrabungen in Pompeji gehen weiter. Herculaneum, eine weitere Stadt, die 79 NCHR vom Vesuv begraben wurde, wurde ebenfalls freigelegt. Arbeiter haben viele Häuser, Tempel und Straßen in diesen Städten restauriert. Sie haben Gemälde, Skulpturen und Mosaike gereinigt und repariert. Wenn Sie Pompeji und Herculaneum besuchen, können Sie durch antike römische Straßen schlendern, die fast so aussehen wie am Tag vor der Vulkankatastrophe. Ausgrabungstätigkeit in Pompeji. Sie können sehen, wo Kinder in ihrem Alter spielten, aßen und schliefen. Sie können aus alten Fenstern blicken und den noch aktiven Vesuv hoch über den Städten sehen. Einzelheiten zur Katastrophe. Wissenschaftler haben einen detaillierten Bericht über das Ereignis zusammengestellt. Als der Vesuv ausbrach, entstand die riesige Wolke, die Plinius sah. Aus dieser Wolke regnete heißes vulkanisches Material auf Pompeji und andere nahegelegene Städte. Heiße Asche fiel herunter und sammelte sich zu Haufen auf dem Boden. Doch die meisten Menschen, die in den Städten am Fuße des Vulkans leben, haben den Aschefall offenbar überlebt. Einige flohen zu Fuß oder in Booten. Die meisten Menschen blieben und kehrten in ihre Häuser zurück. Wissenschaftler vermuten, dass sie dachten, das Schlimmste sei überstanden. Sie lagen falsch. Die gewaltige Wolke, die über dem Vesuv hing, brach zusammen. Plinius war Zeuge davon von seinem Standort auf der anderen Seite der Bucht aus. Als Millionen Tonnen heißer vulkanischer Materialien auf die Erde fielen, gewannen sie an Geschwindigkeit und erzeugten das, was Wissenschaftler als pyroklastische Ströme bezeichnen. Ein pyroklastischer Strom ist eine Art Lawine aus extrem heißer Asche, Gesteinsfragmenten und vulkanischem Gas. Es rollt so schnell wie ein rasender Zug die Seite eines Vulkans hinunter. Als die pyroklastischen Ströme des Vesuvs Pompeji und Herculaneum trafen, hatten die Menschen keine Zeit zu reagieren. Innerhalb von Sekunden verschluckten diese Vulkanlawinen alles, was ihnen in den Weg kam. Sie haben einen Moment in der Zeit festgehalten. Es war ein schrecklicher Moment für die Einwohner der Städte. Für uns ist es ein einzigartiger Einblick in eine Welt vor langer Zeit. Tonkrüge aus den Ruinen von Pompeji ausgegraben. Straße in der Stadt Pompeji. Plinianische Eruptionen. Die stärksten Vulkanausbrüche erzeugen eine riesige Wolke aus Asche, Gesteinsbrocken und giftigen Gasen. Die Wolke schießt mit Hunderten von Fuß pro Sekunde in den Himmel. Diese Eruptionssäule, wie Wissenschaftler sie nennen, kann mehrere Dutzend Meilen in die Luft ragen. An der Spitze dieser aufsteigenden Säule breitet sich die Wolke nach außen aus. Plinius hat die Form sehr gut beschrieben. Ihm zu Ehren nennen Vulkanologen Eruptionen, die solche Wolken erzeugen, Plinius-Eruptionen. Weitere plinianische Ausbrüche waren der Mount St. Helens im Bundesstaat Washington im Jahr 1980 und der Mount Pinatubo in Indonesien im Jahr 1991. Plinianischer Ausbruch von Asche, Gesteinsfragmenten und vulkanischem Gas. Die Entdeckung der Ausbreitung des Meeresbodens an mittelozeanischen Rücken bedeutete einen Wendepunkt in der Geologie. Es half zu erklären, wie sich Kontinente bewegen. Es wurde zu einem Schlüsselbestandteil der Theorie der Plattentektonik. Die Entdeckung der mittelozeanischen Rücken veränderte auch die Einstellung vieler Wissenschaftler zum Meeresboden. Bis dahin waren viele lieblos. Jetzt hatten sie plötzlich all diese vulkanische Aktivität entlang der mittelozeanischen Rücken entdeckt. War das alles oder geschahen noch andere interessante Dinge an mittelozeanischen Rücken? Einige Wissenschaftler dachten über vulkanische Aktivität an Land nach. Beispielsweise ist der Yellowstone-Nationalpark ein vulkanisch aktiver Ort. Es stimmt, im Yellowstone bricht keine Lava aus, zumindest schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Aber Geysire und heiße Quellen gibt es überall im Park. Wissenschaftler haben verstanden, wie die Geysire im Yellowstone-Nationalpark entstehen. Wasser dringt in tiefe Risse in der Kruste ein. Das Wasser wird durch unterhalb der Kruste liegendes Magma auf sehr hohe Temperaturen erhitzt. Dann schießt ein Gemisch aus heißem Wasser und Dampf zurück an die Oberfläche, wo es aus dem Boden explodiert. Gab es Geysire entlang mittelozeanischer Rücken? Fragten sich Wissenschaftler. Alle Zutaten waren vorhanden, Wasser, Risse in der Kruste und Magma direkt darunter. Wenn mehr Wasser in die Risse entlang der mittelozeanischen Rücken sickern würde, würde es dann nicht durch Magma unter der Kruste erhitzt werden? Würde dieses heiße Meerwasser dann nicht ausbrechen und Tiefseegeysire bilden? Bereicherung, eine Tiefseedetektivgeschichte. Die Idee machte Sinn, aber die Wissenschaftler mussten beweisen, dass diese Wissenschaftler zu Detektiven wurden. Ihr erster Schritt bestand darin, entlang mittelozeanischer Rücken nach Hinweisen zu suchen. Tiefenhitze in den 1880er Jahren sammelte ein russisches Schiff, das über das Rote Meer reiste, Wasserproben vom Meeresboden. Das Wasser auf oder in der Nähe des Meeresbodens liegt normalerweise nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt. So große Tiefen kann das Sonnenlicht nicht erreichen. Kaltes Wasser sinkt wie kalte Luft. Daher ist der Meeresboden normalerweise ein dunkler, kalter Ort. Überraschenderweise waren die Wasserproben, die die Russen vom Boden des Roten Meeres sammelten, jedoch warm. An der Oberfläche waren sie wärmer als Wasser. In den 1960er Jahren wussten Meeresforscher, dass es im Roten Meer einen mittelozeanischen Rücken gab. Sie stießen auf die alten russischen Wasserdaten. Sie beschlossen, ihre eigenen Proben vom Meeresboden in der Nähe des mittelozeanischen Rückens des Roten Meeres zu sammeln. Eine Wasserprobe aus der Nähe des Bergrückens ergab, dass das heiße Sediment allerlei Mineralien enthielt. Wissenschaftler fragten sich, warum diese Mineralien dort waren. Farbige Felsen in den frühen 1970er Jahren nahmen Wissenschaftler Wasserproben entlang anderer mittelozeanischer Rücken. Immer wieder fanden sie Orte, an denen das Meerwasser unerwartet warm war. Von diesen Fundstellen haben die Wissenschaftler Gestein ausgebaggert. Die meisten bestanden aus dunklem vulkanischem Basalt. Ein paar Steine waren jedoch leuchtend gefärbt. Die Wissenschaftler analysierten diese farbigen Gesteine. Sie entdeckten, dass die Gesteine ursprünglich aus Basalt bestanden hatten, ihre Mineralien sich jedoch verändert hatten. Die Veränderungen waren charakteristisch für Gesteine, die sehr heißem Wasser ausgesetzt waren. Hat heißes Wasser aus hydrothermalen Quellen das Gestein verändert? Die Wissenschaftler vermuteten, dass es so war. Sie vermuteten, dass magmaerhitztes Meerwasser, das durch Risse in der ozeanischen Kruste aufsteigt, den Basalt um ihn herum erhitzt. Durch die Hitze verändern sich Mineralien im Basalt. Darüber hinaus lösen sich einige dieser Mineralien im heißen Wasser. Wenn das heiße Wasser aus dem Meeresboden austritt, werden diese gelösten Mineralien wieder fest und verlassen das Wasser, um sich mit den Sedimenten des Meeresbodens zu vermischen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wissenschaftler davon überzeugt, dass es auf mittelozeanischen Rücken hydrothermale Quellen gab. Der nächste Schritt bestand darin, einen zu finden. Die Suche beginnt. Wissenschaftler begaben sich an Bord von Forschungsschiffen auf den Weg in den Atlantik und den Pazifischen Ozean. Sie segelten entlang mittelozeanischer Rücken. Sie ließen Instrumente herab, um die Wassertemperatur zu messen, und gruben Steine aus. An Standorten, die vielversprechend aussahen, schickten sie kleine Roboter mit Kameras herunter, um Bilder der Szene tief unten zu machen. Auf einigen Fotos waren mit Mineralablagerungen bedeckte Felshügel zu sehen. Waren diese warmen, mineralreichen Standorte die hydrothermalen Quellen, nach denen sie suchten? Natürlich mussten sie einen ersten Blick darauf werfen. Damals gab es nur wenige Unterwasserfahrzeuge, die Menschen bis zum Meeresboden befördern konnten. Diese kleinen Tauchboote gehörten dem Militär. Sie wurden entwickelt, um Objekte vom Meeresboden zu bergen und bei der Rettung von Seeleuten zu helfen, die in gesunkenen Schiffen gefangen waren. Viele Menschen dachten, der Einsatz von Tauchbooten zur Erforschung der Ozeane sei Zeit- und Geldverschwendung. Dennoch gewannen die Wissenschaftler, die nach hydrothermalen Quellen suchten, schließlich Unterstützung für eine gemeinsame französisch-amerikanische Expedition. Es hieß Project Famous for French-American Mid-Ocean Undersea Study. Ihr Ziel war der mittelatlantische Rücken. Die Expedition war ein riesiges Unterfangen. Es dauerte 2 Jahre, bis alles fertig war. 3 Tauchboote nahmen teil, darunter eines namens Elvin. Im Jahr 1974 waren eine Handvoll glücklicher Wissenschaftler die ersten Menschen, die einem mittelozeanischen Rücken gegenüberstanden. Sie sahen große Hügel aus Vulkangestein. Sie sahen sogar den schmalen Spalt entlang der Spitze des Bergrückens, wo Lava ausbricht und neue Kruste bildet. Allerdings sahen sie keine einzige hydrothermale Quelle. Galapagos-Glück. Die Wissenschaftler waren enttäuscht, gaben aber nicht auf. Ein anderes Team beschloss, entlang des Galapagos-Rifts nach Quellen zu suchen. Dies ist ein mittelozeanischer Rücken westlich von Mittelamerika. Von Instrumenten und Kameras gesammelte Daten zeigten an mehreren Stellen entlang dieses Bergrückens sowohl warmes Wasser als auch Mineralvorkommen. Elvin, eines von 3 Tauchbooten für das Projekt Famous. Die Expedition des Projekts Famous beginnt. Elvin. Die Galapagos-Hydrothermalexpedition begann Anfang Februar 1977. Das Wissenschaftsteam hatte viele Instrumente, aber nur ein Tauchboot, Elvin. Die Expedition begann damit, dass Wissenschaftler ein mit Kameras ausgestattetes Fahrzeug in die Nähe des Meeresbodens absenkten. Viele Stunden lang schleppten sie das kleine Fahrzeug über den Bergrücken. Es machte alle paar Sekunden ein Bild. Die Wissenschaftler untersuchten die Fotos sorgfältig. Es hat lange gedauert, weil es 3000 Fotos waren. Fast alle zeigten nur karges Vulkangestein, doch 13 Fotos ließen die Herzen der Wissenschaftler höher schlagen. Die Fotos wurden an einer Stelle auf dem Bergrücken aufgenommen, wo die Temperatur höher war. Sie zeigten deutlich Felsen, die mit Mineralablagerungen bedeckt waren. Zwischen den Felsen lagen hunderte großer weißer Muscheln. Waren die Tiere dort, weil das Wasser warm war? Waren sie um eine hydrothermale Quelle herum gruppiert? Am 17. Februar 1977 machte sich Elvin auf den Weg zur Baustelle. Ein Pilot und 2 Wissenschaftler saßen eng zusammengepfercht im Inneren des kleinen Tauchboots. Als das U-Boot den Bergrücken erreichte, bot sich den Männern durch kleine Buhllaugen ein erstaunlicher Anblick. Heißes, schimmerndes Wasser strömte aus Felsspalten. Beim Mischen mit kaltem Wasser wurde das heiße Entlüftungswasser sofort trübe, da sich die gelösten Mineralien verfestigten. Winzige Mineralpartikel fielen wie Schnee. Sie hatten es geschafft. Die Wissenschaftler waren den Hinweisen auf eine große Entdeckung gefolgt. Zum ersten Mal hatten sie eine hydrothermale Quelle entlang eines mittelozeanischen Rückens lokalisiert. Zusammen mit dem Schlot hatten sie auch unerwartetes Leben entdeckt. Große weiße Muscheln auf einem Foto zu sehen, war eine Sache. Sie persönlich zu sehen war viel aufregender. Die Muscheln rund um den Schlot waren riesig, anders als alle Muscheln, die die Wissenschaftler jemals gesehen hatten. Muscheln, Krabben und Garnelen leben entlang hydrothermaler Quellen. Tiergemeinschaften leben von Bakterien und Bakterienfressern rund um hydrothermale Quellen. Die große Überraschung: in den folgenden Monaten und Jahren entdeckten Wissenschaftler viele weitere hydrothermale Quellen. Um die meisten von ihnen lebten bizarre Tiere. Was machten die Tiere dort? Wie überlebten sie in einer Welt völliger Dunkelheit, in der es nur Steine, Mineralien und heißes Wasser gab? Die Forschung lieferte die Antwort, und die Antwort schockierte die Welt. Auf oder in der Nähe der Erdoberfläche sind die meisten Lebewesen auf Sonnenlicht als ultimative Energiequelle angewiesen. Grüne Pflanzen und Algen nutzen Sonnenlicht zur Nahrungsproduktion. Sie tun dies durch einen Prozess namens Photosynthese. Viele Tiere fressen Pflanzen oder Algen. Andere Tiere fressen Pflanzenfresser. Sonnenlicht erreicht den Meeresboden nicht. Wie überleben die Bewohner von Schloten? Wissenschaftler fanden heraus, dass die Tiere dank Bakterien überleben. Entlüftungsöffnungen beherbergen ungewöhnliche Arten von Bakterien, die bei der heißen Chemosynthese Chemikalien verwenden. Um hydrothermale Quellen herum sind chemosynthetische Bakterien wie Pflanzen und Algen in der sonnenbeschienenen Welt darüber. Manche Tiere fressen die Bakterien direkt. Andere fressen die Bakterienfresser. Es handelt sich um eine Tiefseenahrungskette, von deren Existenz Wissenschaftler bis 1977 nichts wussten. Die wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts in der Tiefsee finden. Bakterien wachsen in der Nähe hydrothermaler Quellen. Glossarwörter mit einem Sternchen, Stern, sind wichtige fettgedruckte Wörter in diesem Reader, die nicht Teil der Leselektionen sind. Ein sternaktiver Vulkan, in eine Art Vulkan, der in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochen ist und wahrscheinlich noch einmal ausbrechen wird, aktive Vulkane, Nachbeben, in ein kleineres, schwächeres Erdbeben, das oft auf ein Haupterdbebenereignis, Nachbeben, folgt, Altar, in eine Plattform oder ein Tisch, der als Zentrum der Anbetung bei religiösen Zeremonien oder Gottesdiensten dient, Altäre, B-Basalt, ein schweres, dichtes Gestein aus erkaltetem, erstarrtem Lavabecken, in ein großer Bereich in der Erde, der tiefer liegt als die Umgebung, Becken, bitter, Adjektiv erster nachtragend und wütend wegen unfairer Behandlung, zweiter sehr kalte Ausbuchtung, V hervorstehen oder anschwellend C Caldera, in ein Krater, der durch den Einsturz der Spitze einer Vulkanschlucht entstanden ist, in ein tiefes Tal mit steilen Seiten und oft einem durchfließenden Bach oder Fluss, Schluchten, Katastrophe, in ein schreckliches, plötzliches Ereignis, Katastrophe. Sternchemische Verwitterung, in ein Prozess, der Gesteine zersetzt, indem er die darin enthaltenen Mineralien klimatisch verändert, in die durchschnittlichen Wetterbedingungen eines bestimmten gruppierten Gebiets, Adi. Dicht beieinander gruppiert Sternkohle, in eine dunkle, feste Substanz in der Erde, die aus Pflanzenfossilien gebildet und als Brennstoff verwendet wird, etwas entscheiden oder sich eine Meinung bilden, basierend auf den Informationen, die sie haben, konkludiert. Entschlussfolgerung. Kontinentaldrift, in ein Prozess, bei dem sich Kontinente im Laufe der Zeit langsam auf der Erdoberfläche zusammenziehen, v. etwas schrumpfen oder kleinere Krater bilden, in eine schalenförmige Öffnung an der Spitze eines Vulkans oder Geysersternkruste, n. Die äußerste Schicht der Erde mit einer felsigen Oberfläche. Die Dicht, a. Dicke oder schwere, dichte Ablagerung, erster. Fünfte. Etwas an einem bestimmten Ort ablegen oder zurücklassen, zweiter. N. Material, das durch einen natürlichen Prozess abgelegt oder zurückgelassen wird, v. abgelagert, n. Ablagerungen, absteigen, v. sich nach unten bewegen, absinken, Detektiv, n. eine Person, deren Aufgabe es ist, Informationen über jemanden oder etwas zu finden, Detektive. Aufgelöst, Adjektiv mit Flüssigkeit vermischt, so dass in der Ferne keine festen Stücke mehr sichtbar sind, Adi. Weit weg in der Zeit. Ausgrabung, in ein ausgehöhlter Ort, der durch Graben oder Schnitzen, Ausgrabungen, entstanden ist, ein wissenschaftlicher Test, um etwas auszuprobieren, um etwas darüber zu erfahren, Stern erloschener Vulkan, in eine Art Vulkan, der seit mindestens 10.000 Jahren nicht mehr ausgebrochen ist, erloschene Vulkane, Augenzeuge, in eine Person, die etwas gesehen hat und es beschreiben kann, F-Fehler, in ein Riss in der Erdkruste, Verwerfungen, Sternverwerfungsblockberge, in Berge, die entstehen, wenn sich gigantische Felsblöcke entlang von Verwerfungen auf und ab bewegen. Gut, Ati. Sehr klein aus erster Hand, Adverb direkt dadurch entstehen, dass man etwas tatsächlich sieht oder erlebt, Sternfokus, in der Ort in der Erdkruste, an dem sich riesige Felsblöcke entlang einer Verwerfung bewegen und ein Erdbeben auslösen, Sternfaltengebirge, in Berge, die entstehen, wenn Felsen durch die Bewegung tektonischer Platten in riesige Falten gedrückt werden, Sternkraft, Endstärke, Kraft, Kräfte, Fossil, in die erhaltenen Überreste von Dingen, die vor langer Zeit gelebt haben, Fossilien, Gründung, in die Basis von etwas, die Stütze, auf der etwas anderes aufbaut, Grundlagen. Geologe, in ein Wissenschaftler, der den Aufbau der Erde und die Kräfte und Prozesse untersucht, die sie formen und verändern, Geologen, Sterngeyser, in eine unterirdische heiße Quelle, die regelmäßig ausbricht und dabei heißes Wasser und Dampf in die Luft schießt, Geysire. Granit, in ein gewöhnliches magmatisches Gestein, das sich aus Magma bildet, das in der Erdkruste abgekühlt ist. Haarhebung, V. Erster. Sich immer wieder auf und ab bewegen, zweiter mit großer Anstrengung heben, ziehen, schieben oder werfen, Hudu, in die höchste Art von Pinnikle, Hudus, Hotspot, in eine sehr heiße Region tief im Erdmantel, in der sich eine riesige Magmakammer, Hotspots, bildet. Heiße Quelle, in eine natürlich fließende Warmwasserquelle, heiße Quellen, hydrothermale Quelle. N. Ein Tiefseegeysir, der entsteht, wenn Meerwasser durch Risse in der ozeanischen Kruste nach unten sinkt und dann extrem heißes, mineralreiches Wasser durch Risse in der Kruste, hydrothermale Quellen, wieder nach oben abgibt. Hypothese, in eine Idee, die vorgeschlagen wurde und möglicherweise wahr ist, aber noch nicht bewiesen wurde. Sterneiskeering, in ein Prozess, bei dem Wasser abwechselnd gefriert und auftaut und Gesteine auseinanderbricht, Sterneruptivgestein, ein Gestein, das entsteht, wenn Magma abkühlt und erstarrt, Eruptivgestein, Sterninnerer Kern, n. Die tiefste Schicht der Erde, bestehend aus sehr heißer, fester Metallellava, ein glühendes, geschmolzenes Gestein, das aus tiefem Untergrund über der Erdkruste ausgebrochen ist, Sternkalkstein, in ein Sedimentgestein, das oft mit versteinerten Skeletten und Muscheln winziger Meereslebewesen gefüllt ist und häufig zum Aufbau von Müll verwendet wird, V in Unordnung zerstreuen, verstreut, hoch, Ati. Hoch oben im Magma, in geschmolzenes Gestein im Erdmantel Magnitude, in die Stärke eines Erdbebens Sternmantle, N. Die größte und dickste Schicht der Erde, die aus sehr heißem, sehr dichtem Gestein besteht, Sternmetamorphes Gestein, ein Gestein, das entsteht, wenn Mineralien in magmatischen, sedimentären oder älteren metamorphen Gesteinen durch extreme Hitze und Druck verändert werden. Metamorphe Gesteine. Mineral, in eine feste, nicht lebende Substanz in der Erde, aus der Gesteine, Mineralien, bestehen. Moai, N. Aus Tuffstein geschnitzte Statuen auf der Osterinsel in Form teilweise menschlicher Figuren mit großen Köpfen, hohen Wangenknochen und dicken Brauen. O Beobachtung, N. Erster. Der Akt, sorgfältig darauf zu achten, Informationen zu sammeln. Zweiter. Eine Aussage, die auf der sorgfältigen Aufmerksamkeit für etwas, Beobachtungen, basiert. Obsidian, in ein dunkler Stein oder ein natürliches Glas aus Lava, das sehr schnell abkühlte. Meeresgraben, in ein schmales, extrem tiefes Tal, das entsteht, wenn der Meeresboden absinkt, wenn eine tektonische Platte unter eine andere gleitet. Ozeangräben, in etwas, das als Akt der Anbetung, Opfergabe, dargestellt wird, sternäußerer Kern. In die Schicht innerhalb der Erde zwischen dem inneren Kern und dem Mantel, die aus sehr heißem, flüssigem Metall besteht. Austricksen, V. Jemanden austricksen oder besiegen, indem man klug ist. P. Panik, V. Plötzlich und überwältigend ängstlich sein, in Panik geraten. Pfeffer, V. Bestreuen oder bedecken. Stern. Physikalische Verwitterung, in ein Prozess, der große Gesteine in kleinere Gesteine bricht, ohne die darin enthaltenen Mineralien zu verändern. Pinnikle, in eine schlanke, hoch aufragende Felsformation aus Tuffstein, Zinnen, Punkt genau, V. Um den genauen Standort von etwas herauszufinden. Plattentektonik, in eine Theorie, die besagt, dass die Erdkruste und der feste obere Teil des Erdmantels in Abschnitte zerlegt sind, die zusammenpassen, sich aber gegeneinander bewegen. Feder, in eine Magmasäule, die aus dem Erdmantel in eine Kammer unter dem Bullauge der Erdkruste aufsteigt, in ein kleines, rundes Fenster an der Seite eines Schiffs, Tauchboot oder Flugzeugdrucks, Bullaugen, in das Gewicht oder die Kraft, die entsteht, wenn etwas auf etwas anderes drückt oder gegen etwas stößt. Pyroklastischer Fluss, in eine Art Lawine aus extrem heißer Asche, Gesteinsfragmenten und vulkanischem Gas, die schnell die Seite eines Vulkans hinunterrollt. Pyroklastische Ströme, Erache, in der Akt, sich für ein Fehlverhalten zu rächen. Stern Rock Cycle, in der kontinuierliche Zyklus, in dem Steine entstehen, zerstört und wieder schroff werden, Agi. Eine raue, unebene Oberfläche haben es verbrühen, V. Mit sehr heißem Wasser oder Dampf verbrennen, in eine große Anzahl gemeinsam schwimmender Meerestiere einer Art, Schwärme, Meereshöhe, in die durchschnittliche Höhe des Seebergs an der Meeresoberfläche, in ein Unterwasservulkan, der überall dort entsteht, wo Magma durch die ozeanische Kruste, Seeberge, ausbricht. Sternsediment, in Gestein, Sand oder Schmutz, der durch Wasser, Wind oder andere natürliche Prozesse, Sedimente, an einen Ort getragen wurde. Sternsedimentgestein, in ein Gestein, das aus natürlich verdichteten und zementierten Sedimenten besteht, Sedimentgestein. Seismische Welle, in eine Energiewelle, die sich von der Quelle eines Erdbebens durch die Erde ausbreitet, seismische Wellen, Sternseismogramm, in die Aufzeichnung, die ein Seismograph anfertigt und die seismische Wellen als gezackte Auf- und Ablinien zeigt. Sternseismograph, N ein Instrument zur Verfolgung seismischer Wellen, die sich durch die Erde ausbreiten, Seismographen, Sensor, N ein Instrument, das Änderungen erkennt und misst und dann Informationen an ein Steuergerät, Sensoren, sendet. Sehr steiles, fast gerades Auf- und Abblatt, N eine breite Strecke von etwas, Blättern, Schlick, N sehr kleine Sedimente, die durch Wasser abgelagert werden, verfestigen sich, V um einen harten oder festen, verfestigten, Zustand zu erreichen oder zu werden, in der Zustand, ein fester, flüssiger oder gasförmiger Mensch zu sein, willensstark, Adjektiv entschlossen, das zu tun, was sie wollen, auch wenn andere ihnen sagen, dass sie es nicht tun sollen. Sternsubduktion, in ein Prozess, bei dem eine schwerere ozeanische Platte unter die Subduktionszone einer leichteren kontinentalen Platte gleitet, in der Ort, an dem eine tektonische Platte unter eine andere tektonische Platte gleitet, Subduktionszonen, tauchfähig, in ein kleines Fahrzeug, das zu Forschungszwecken tief unter Wasser fahren kann, Tauchboote, Welle, V um sich schnell, plötzlich und mit Kraft vorwärts zu bewegen, Wellen. T-Textur, N. Die Größe, Form und Sortierung von Mineralkörnern in der Gesteinstheorie, N eine Erklärung dafür, warum etwas auf der Grundlage von Beweisen geschieht, Auslöser, V etwas auslösen oder auslösen, ausgelöster, Tsunami, N eine gigantische Meerwasserwelle, die durch ein Erdbeben im Tuffstein der ozeanischen Kruste, Tsunamis, verursacht wurde, N eine Art Vulkangestein, das aus gehärteter Vulkanasche gebildet wird U letztendlich, Adverb. Endlich, am Ende eines Prozesses zugrunde liegen, V sich unter etwas, dem zugrunde liegenden, Unterfangen befinden, N etwas, das jemand als Aufgabe oder Pflicht übernimmt V Vulkan, N ein Hügel oder Berg, der sich über einem Riss in der Erdkruste bildet, aus dem Lava ausbricht, Vulkane, W Sternwetter, V in kleinere Stücke zerfallen, N Verwitterung. Chefredakteur der Serie E.D. Hirsch, Juniorpräsidentin Linda Bevilacqua, Redaktionsmitarbeiterin Cara Turnbull, Redaktionsleiterin Sarah Zielinke, Leiterin für Unterrichtsentwicklung Rosie McCormick, Inhaltsdirektorin Deborah Samway, Chefredakteurin Sarah Hunt, leitende Redakteurin Erin Kist, leitende Redakteurin Angelika Blanchette, Mitherausgeberin Laura Drummond, Mitherausgeberin Liz Paddett, Associate Editor Kate Stevenson, Associate Editor Kate Whittington, Associate Editor Editorial Design. Koordination Robin Blackshire, Direktor, Editorial Design Koordination Mick Anderson, Senior Copy Editor Nathan Baker, Copy Editor Maggie Buchanan, Copy Editor Emma Ernst, Web Content Manager Lucinda Ewing, Redakteurin James Kendally, Revisions- und Dokumentationsspezialistin, Design- und Grafikmitarbeiter Scott Ritchie, Kreativdirektorin Liza Green, Kunstkoordinatorin Liz Lowenstein, Druckproduktionskünstlerin Bridget Moriarty, Inhaltsdesignerin Lauren Pack, Inhaltsdesignerin Amy Siever. Druckproduktionskünstler Beratungsprojekt Management Dienstleistungen. CloudLink Academy, China, 11 an, Jerry Deng.